Yo, ich möchte ja echt nicht stören, doch hier gibt es wirklich ganz, ganz viel zu hören. Denn ich sage dir, die Boys sind wieder am Start und sie sprechen über alles, was ein Nerd so mag. Über dies und jenes, über Serien und Games. Also pass besser auf, jetzt geht's los. Ab und zu mal Beef und jede Woche neue Themen. Das Herrenspielzimmer, eine Bereicherung fürs Leben. Blacky, Steve und Dennis sind da. Hier kommt das Herrenspielzimmer. Sascha aus den USA ist auch im Herrenspielzimmer. Also mach dich bereit jetzt für das Herrenspielzimmer. Das Herrenspielzimmer.
Hallo Party People, herzlich willkommen Herrenspielzimmer, ihr Lieben. Ey, ihr glaubt nicht, was uns passiert. Es ist ein wahnsinnig intensiver Tag heute. Eigentlich wollten wir heute mit dem Flo ein bisschen rumnerden und über allen möglichen Kram sprechen. Aber beim Flo ist das Internet ausgefallen. Das ist komisch, dass man das in dieser Zeit noch sagen muss. Aber der hat mir gerade ein Video geschickt, irgendwie wie seine Fritzbox blinkt und er keine Verbindung bekommt. Über sein Handy natürlich. Und ja, da habe ich gedacht, okay, wir sind am Arsch. Wo kriegen wir so kurzfristig? Wir brauchen einfach jemanden, der einfach carried, wisst ihr? Und dann habe ich einfach auch das
mit
Batman.
Einer geilen Stimme.
Ja, habe ich aber das Batman-Symbol an den Nachthimmel geworfen. Und da fiel mir eigentlich nur eine Person ein. Schon guten Abend Bono, ne?
Seine Titelmusik setzte ein. 0606069.
Also auf das Batman-Symbol hätte ich auch, glaube ich, persönlich nicht reagiert. Aber wenn jemand Burger King an den Himmel geworfen hätte, dann wäre ich sofort dabei gewesen.
Sind die veganen Burger so gut, dass du da immer hingehst?
Also was heißt immer hingehen? Aber so grundsätzlich hat man ja die Option, zumindest als Vegetarier, auch da jetzt jeden einzelnen Burger von Burger King eben dann auch zu genießen. Und das ist dann schon auch ein Pluspunkt, muss ich gestehen.
Ich finde Burger King Burger so overrated.
Ich auch.
Also letztendlich, was die Qualität angeht, kann ich da jetzt auch nicht sehr viel Positives drüber sagen, außer dass ich Chili Cheese einfach allgemein geil finde. Aber bei mir ist das auch mehr so eine Verbundenheit aus dem Jugendalter. Also, dass das so ein bisschen was Nostalgisches ist, was ich halt mit diesem Geschmack insgesamt einfach assoziiere, wenn man in so einen Burger King reingeht, da schlägt einem ja auch eine komplette Duftwelle und so weiter entgegen, die man.
Redest du über deine Beschneidung eigentlich auch so? Ja, ne? Weil die war ja auch sehr prägend für dich damals. Ne?
Auch mit einer Duftwelle.
Ja, wollte ich gerade sagen.
Ich weiß wirklich wieder nicht, in was für Ebenen das hier direkt abdriftet.
Es ist ja, sorry, dieser Gedanke kam mir gerade. Bisschen schwierig auch. Ja, aber bist du gewohnt bei uns, ne?
Ja, also bei dir auf jeden Fall. Bei Dennis will ich das gar nicht
sagen. Wir haben hier einen Bildungsauftrag. Ich habe Steve heute Mittag geschrieben, also machen wir heute eigentlich lustig und Quatsch oder haben wir Bildungsauftrag?
Und was war seine Antwort?
Meint, wir können heute lustig sein und Quatsch machen.
Okay. Wir Holländer, wir machen immer Spaß.
Ja. Ich vermisse Rudi Carrell.
Die Nachricht ist, ich auch. Ich rautiere das. Ja.
Ja, klar.
Die Nachricht des Tages, die Dennis und mich sehr bewegt hat und auch viele HSV-Fans, wie ich in den Comments auf Social Media gesehen habe, zu der großen News, ist, dass Werder jetzt irgendwie für ein Appel und ein Ei den Aufstiegskapitän des HSV geholt hat. Ludovit Reis. Vorletztes Jahr noch beim HSV oder vorletztes Sommer beim HSV als Kapitän sie in die Bundesliga zurückgeführt, ist dann gegangen zu Brügge, irgendwie mit, ja, ich werde immer blau-weißer sein.
Ja.
Und wechselt dann zu Werder Bremen ein Jahr später, nachdem Brügge irgendwie gesagt hat, nee, der ist nicht so geil. Ich hab heute getweetet dazu, Mensch, jetzt holen wir schon einen Zweitligaspieler irgendwie vom HSV. Gut, dann sind wir wenigstens irgendwie für die zweite Liga gut gerüstet. Aber Bono sieht das ganz anders, Bono. Warum könnte dieser Spieler für uns der
Messias,
der Klassenerhalt sein auch? Erzähl mal. Ja,
weil er schon direkt sehr viel besser Fußball spielen kann als so ziemlich jeder andere im Kader.
Okay.
Um es sehr simpel zu formulieren. So, das ist ein zentraler Mittelfeldspieler oder ein Spieler, der auf jeden Fall in diesen Box-to-Box-Rollen relativ gut auch schon funktioniert hat, gerade für den HSV in der zweiten Liga, der aber eben auch mit einer fußballerischen Klasse beim FC Barcelona ausgebildet worden ist, die sehr weit auch noch Möglichkeiten halt darüber hinaus eigentlich aufstoßen würde. Wenngleich ich ehrlich gesagt auch ein bisschen bezweifle, dass das jetzt beim SV Werder direkt schon Verwendung finden wird, sage ich mal, bei dem aktuellen Cheftrainer und seiner taktischen Marschroute. Aber also dass das zumindest als Möglichkeit auch im Köcher da wäre, ist, glaube ich, was sehr, sehr Positives, ehrlich gesagt, gerade auch für den Stand, bei dem der Kader des SV Werder derzeitig ist.
Du meinst, die taktische Finesse von Reis würde nicht den horizontal langgeschlagenen Super-Präzisionspass unterstützen?
Er wird da schon ein bisschen heulen, wenn andauernd Daniel Thun ihm sagt, nee, Bruder, hör mal auf mit deinen ganzen kurzen Pässen und schlag den Ball bitte einfach lang auf den Flügel, damit wir ihn reinflanken können. Vielleicht kriegt er dann zumindest genügend Freiheiten, um auch selber mal die eine oder andere Lösung
zu finden. Bruno, darf ich da mal nachhaken als investigativer Journalist?
Ja, weil, der Bildungsauftrag.
Also, jemand, der so eine Rakete ist und in Barcelona ausgebildet wurde, wieso hat er sich denn beim Club Brügge nicht durchgesetzt?
Naja, also wenn ist das auch schon so ein bisschen ein Seuchenjahr für ihn gewesen. Er hat auch einiges, also mit so einer etwas verschleppten Verletzung und so weiter zu kämpfen gehabt. Und ob das notwendigerweise halt auch so ein spielerisch-taktischer Fit beim FC Brügge ist, wage ich auch ehrlich gesagt ein bisschen zu bezweifeln. Und dass das dann für ihn auch, glaube ich, eine gute Idee war, sich zu sagen, pass mal auf, er ist ja gerade auch in einem guten Alter noch mit 26. Könnte man sich auch die Frage stellen, warum hat er überhaupt jahrelang beim HSV gespielt? Also ist jetzt nicht so, als wäre das wirklich auch der absolut brillanteste Spieler aller Zeiten, aber der hat zumindest halt schon hinsichtlich seiner Ausbildung ein bisschen was genossen, was man auch auf dem Fußballplatz hat sehen dürfen, regelmäßig beim HSV. Deswegen fanden ihn ja auch jahrelang relativ gut. Und das ist einfach dann insgesamt eine ganz gute Chance für ihn, vielleicht einfach nochmal so diesen Neuanfang zu wagen. Und ja, so wie man das jetzt gesehen hat, ja sowieso für im Grunde keine Ablöse, bis hin zu irgendwelche halt Bonuszahlungen oder dann Nachzahlungen in irgendwelchen Erfolgsfällen und sowas. Mit einem jetzt auch nicht allzu langen Knebelvertrag. Dementsprechend einfach die Chance für ihn, sich nochmal dann eben auf der Bühne Bundesliga jetzt auch zeigen zu können, nachdem er ja vorher auch vor allen Dingen zweite Liga ja nur mit dem HSV gespielt hat, jahrelang. Was viele Leute in Bremen ja auch sehr gefreut hat. Dann vielleicht das Ganze als Sprungbrett auch für sich zu nutzen. Ne?
Vielleicht ist er aber auch jemand, der sich selbst gerne leiden sieht. So ein kleiner Masochist. Zuerst HSV, zweite Liga über viele Jahre, jetzt irgendwie zum ersten potenziellen Absteiger Werder Bremen.
Ist nicht auszuschließen.
Warum
ist nicht
tut
auszuschließen.
Sich der Mann das an, frage ich mich, ne? Der Arme.
Der hat keinen Zweitliga-Verein genommen, der ihn wieder dahin gebracht hat, wo er sich wohlfühlte. Also nimmt er den schnellsten Weg in die zweite Liga.
Wollte ich gerade sagen. Das ist ein sicherer Weg in den Abgrund. Ja, solche Leute gibt's, ne?
Ja. Der geile Humor. Mehr haben wir nicht.
Ja, man hofft als Werder-Fan ja immer trotzdem so ein bisschen, ne, irgendwie. Was ist mit Schuki? Was ist mit Canton? Spreche ich das richtig aus, Bono? Canton?
Kenny Keton?
Keton, danke. Also wir haben schon ein, zwei interessante Spieler geholt, aber mein Problem ist ehrlich gesagt, das größte Problem bei Werder ist aktuell der Trainer. Und ich habe das Gefühl, man kauft auch viel, viel Mittelmaß. Jetzt ist man hier an Dingchi wieder dran, den will man in Freiburg zurückholen. Irgendwie habe ich heute gelesen, Laie mit Kaufverpflichtung. Ich weiß es nicht. Ich bin mal gespannt, aber also ich rechne mit absolut überhaupt nichts. Ich bleib bei meinem Call von Ende letzter Saison, dass wir einen katastrophalen Bundesliga-Start hinlegen werden, bis dann der Trainer gefeuert wird und wir irgendwie versuchen, irgendwie einen Feuerwehrmann zu finden. Ich hoffe natürlich, dass es anders ist, aber ich glaube, Dennis hat auch nicht mehr Hoffnung als ich, oder?
Es fühlt sich so ein bisschen an, als wäre Werder Bremen der Verein, der in der Highschool gepiekt hat. Und der arbeitet jetzt immer noch in der Videothek an der Ecke. Und wir müssen dann halt so unsere Ex-Freundinnen anrufen, ob die nicht doch noch mal Bock haben.
Ob die nicht Schagnado 5 doch mal leihen wollen.
Und der HSV hat erfolgreich eine Umschulung begangen. So fühlt sich das an. Also ganz so. Ja, scheiße. Ja, also ich habe gar keinen Bock.
Jetzt mal also die Anti-HSV-Hasskappe abgelegt. Für mich wird auch interessant, wie der HSV sich diese Saison schlägt. Ne? Sie basteln ja immer noch an der Vieira-Rückkehr. Aber ansonsten haben sie natürlich irgendwie Vucevic verloren, ne, als Abwehr, der die Abwehr gecarried hat.
Und ich bin mal,
man sagt ja immer, die erste Saison irgendwie, ne, ist es leichter drin zu bleiben als in der zweiten. Das heißt, jetzt die zweite Saison wird dann die Saison, wo man sieht, irgendwie, ja, haben die sich stabilisiert, können die Liga halten. Und Vieira wird nicht billig, wenn sie den von Arsenal loseisen wollen. Auch wenn er sagt, er würde gern zum HSV zurückkehren. Muss natürlich finanziell ins Risiko gehen. Bruno, wie siehst du denn HSV jetzt in der nächsten Saison?
Also erstmal ist ja wahrscheinlich dann auch so ein bisschen die Frage, ob man das nicht bei einem potenziellen Vieira-Transfer auch so handhaben könnte, wie das jetzt Werder mit Ludovic Reis gemacht hat, im Sinne von dann halt einer etwas höheren Weiterverkaufsbeteiligung, weil man ja dann davon ausgeht, wenn Vieira jetzt zum HSV wechseln würde, dass er da vermutlich nicht den Rest seiner Karriere bleiben wird, sondern halt vielleicht noch ein paar Jahre und dann vermutlich auch für viel Geld wieder weiterverkauft werden wird, sodass man dann sagen könnte, okay, ne, dann könnte man sich in der Initiativenablösesumme ein bisschen was sparen und dann halt Arsenal quasi retrospektiv dann mit ausbezahlen. Vorausgesetzt halt, die würden auch ungefähr sich halt mit diesem Entwicklungsplan einig sein von dem Spieler und hinsichtlich seines eigenen spielerischen Potenzials. Aber den HSV insgesamt, ja, also wenn alles mehr als jetzt einfach gegen den Abstieg ist wahrscheinlich auch zu viel, sollte man sich da persönlich irgendwie ein Saisonziel setzen. Und ich würde auch sagen, dass sie da bis zum Ende vermutlich mit dem Abstieg wieder zu tun haben werden. Also da sehe ich jetzt relativ wenig, wo ich gedacht hätte, ja, das ist jetzt eine sehr, sehr andere Grundsituation als im letzten Jahr. Mehr Teams werden jetzt auch schon direkt einfach das Material darüber haben, wie der HSV auch in der Bundesliga halt seine Spiele angegangen ist. Das heißt, diese ganzen taktischen Möglichkeiten sind jetzt da. Hat man sich qualitativ verstärkt? Ich würde sagen, halt eigentlich nicht, sondern man hat sogar ein paar Verluste bis hierhin hinnehmen müssen. Und das spielt jetzt nicht unbedingt in die Karten für irgendein zusätzliches Überraschungsmoment, was der HSV vielleicht auf der Habenseite haben könnte. Dementsprechend, ja, nicht so super.
Der André Pape war vor ein paar Wochen bei uns im Podcast und das ist mir so ein bisschen die Mentalität der HSV-Fans. Und was er gesagt hat, ist, ich will allgemein bla bla bla, aber war so wieder die typisches HSV-Fan-Déjà-vu. Der hat nämlich gesagt, ja, also für die zweite Saison erwarte ich mir mehr. Wo ich dann gedacht habe, Digga. Ja.
Aber er meinte aber nicht massiv mehr, ne? Er meinte, es soll einfach nur gesichert nicht so viel mit dem Abstieg zu tun haben.
Okay.
Er hat jetzt nicht gesagt, die sollen gesichertes Supermittelfeld mit Anschluss nach oben sein.
Mhm. Also kann natürlich sein, weil schlussendlich zur Aufnahme dieses Podcasts wissen wir auch noch nicht hundertprozentig, was mit dem Kader passiert, weil jetzt noch gefühlt halt fast 3 Wochen oder sowas dieses Transferfenster offen ist. Und gerade in den letzten Tagen wurde das ja relativ turbulent und gerade auch mit Teams, die dann noch irgendwo im Zugzwang sind, da kommen dann direkt einfach nochmal ein paar Transfers mit, wo die Leute sich einfach denken, genauso wie die Transferstrategie momentan beim SV Werder ja so gewesen ist, wir nehmen einfach eine Handvoll Spieler, schmeißen die ins Team rein und wenn 1 oder 2 davon funktionieren, haben wir da auch schon einen ordentlichen Gewinn mitgemacht. Also, ja, ne, mal sehen.
Was gibt's denn noch bei den anderen Vereinen so? Also, ich denke, also wenn ich jetzt auch wirklich nichts gehört habe, ne, aber ich gehe davon aus, dass Bayern München mit Kompany Ball durchmarschiert. Gibt es irgendwas, das da darauf hindeutet, dass mal wer anders wieder Meister wird?
Das ist eine sehr interessante Frage. Derzeitig eher nicht. Also angenommen, man müsste jetzt einen klaren Titelkonkurrenten für die nächste Saison festmachen, dann würde ich mein Geld auf den BVB setzen.
Warum? Ich meine, ich bin immer noch Kovac-Trainer.
Ja, ich bin auch wirklich kein erklärter Fan irgendwie von Niko Kovac, aber das, was das Team mittlerweile einfach als Kader da hat beim BVB, ist sowohl in der Breite als auch in der Spitze schon mit das Beste, was es ansonsten vom Rest der Bundesliga gibt. Also selbst wenn das jetzt taktisch nicht die ganz große Nummer sein sollte, in aller Regel spielt ja der BVB auch, ohne das jetzt hier sehr despektierlich zu meinen, in über 50% der Fälle in der Bundesliga gegen sowas wie Augsburg oder Bremen. So, und dafür ist eine taktische Maßroute da fast egal. Also jetzt vollkommen im Ernst, so, ne? Das, dementsprechend würde ich schon schätzen, dass das hinsichtlich der individuellen Qualität da schon einen großen Unterschied macht. Und das wäre, wenn, wahrscheinlich der BVB. Wie das mit dem Mikelis aussieht, bin ich mir noch nicht hundertprozentig sicher bei Leipzig, aber ich will auch, ehrlich gesagt, persönlich immer nicht so sehr über die reden. Ich finde das nicht sehr interessant oder spannend. Auch wenn man über das Ganze drumherum gerne diskutieren kann und so weiter. Also auf einer sportlichen Ebene können wir da gerne drüber reden, aber das ist so, ja, mal sehen. So die Idee, die er jetzt in Spanien hatte, hat relativ gut funktioniert und auch, er hat ja offensichtlich relativ früh auch die ganzen Verantwortlichen in Leipzig überzeugen können von sich und von seiner spielerischen Idee, dass das ganz gut jetzt zu dem passt, was Leipzig gerne hätte für die nächsten Jahre. Aber auch das ist noch ein bisschen zu weit entfernt. Bei Leverkusen kann man sich relativ sicher sein, dass es sich jetzt auch bei dem neuen Trainer nicht um eine Reinkarnation von Xabi Alonso handelt. Und auch bei Xabi Alonso ist man ja bei Real Madrid auf den Trichter gekommen, dass es sich dabei nicht hundertprozentig um Xabi Alonso handelt. Also die Leute brauchen immer auch ein bisschen ihr jeweiliges Umfeld, damit das Ganze funktionieren kann. Und Leverkusen hat da auch im letzten Jahr ein bisschen federn lassen. Gerade auch was den Kader angeht, ist das schon lange nicht mehr der Kader, der jetzt halt, ne, fast ungeschlagen quasi Doublesieger geworden ist. darüber hinaus ist relativ viel einfach in der Entwicklung derzeitig, ne, oder in Umbrüchen drin, so dass es schwierig scheint, da jetzt einen klaren Konkurrenten für die Bayern auszumachen. Also das ist, glaube ich, nach wie vor keine Frage, die man sich in der Bundesliga realistischerweise stellen sollte.
Ich muss ehrlich sagen, um nochmal auf Red Bull zurückzukommen, ich wünsche denen, also ich meine, ich wünsche denen sowieso nie was Gutes, aber so wie die jetzt mit unserem Ole Werner umgesprungen sind, irgendwie, der sie zurück in die Champions League geführt hat, den dann nach einer Saison gehen zu lassen, scheinbar ja von Klopp ausgehend noch, wünsche ich denen, dass auch die irgendwie Platz 11 belegen in dieser Saison.
Ja. Aha, ja, kann sein, weil sie jetzt dann wieder eine Dreifachbelastung haben. Im letzten Jahr hatten sie ja keine Dreifachbelastung, sondern da haben sie ja wirklich einfach nur Bundesliga und DFB-Pokal gespielt, was ja für Leipzig ansonsten in den Jahren zuvor auch eher unüblich ist oder sogar extrem unüblich war. Und dementsprechend hatten sie da auch eine gute Chance, sich da entsprechend einzuspielen auf dieses Niveau. Und das hat super funktioniert, ne, im Vergleich zu den ganzen anderen Konkurrenten. Aber ja, also dass man da auch mit der grundsätzlichen Weiterentwicklung seitens Ole Werner jetzt für den Kader insgesamt nicht so zufrieden schien, hat für mich auch Sinn ergeben bei dem Fußball, den die gespielt haben zwischenzeitlich. Auch wenn es mich ein bisschen überrascht hatte, also der ein oder andere wird sich vermutlich erinnern, im letzten Jahr war ich auch schon eher skeptisch, was Ole Werner und RB Leipzig angeht.
Ich erinnere mich, ja. Ich habe es nicht verstanden, aber
vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass das halt nicht so richtig zusammenpasst, ne? Und das ist, haben sie zu Beginn dann relativ interessant agiert, indem Ole Werner anders gespielt hat bei Leipzig, als das vorher bei Bremen jahrelang gemacht hat und auch bei ja vorher Holstein Kiel. Und zwar hat er diese ganze Fünferketten, Dreierketten-Situation anders aufgelöst und hat in einem 4-3-3 spielen lassen. Irgendwie so ein bisschen eine Mischung aus dem, was er gemacht hat und aus dem, was Jürgen Klopp zuletzt bei Liverpool gemacht hat. Vermutlich auch, weil die sich da ein bisschen zusammengesetzt hatten oder weil die sich gesagt haben, okay, das ist das, wie wir jetzt mit diesem Team spielen wollen, weil Leipzig versucht ja schon, als eins der wenigen Teams auch in der Bundesliga mit einer sehr, sehr klaren Spielphilosophie einfach vorzugehen. Ne? Also wenn RB Leipzig in Anführungszeichen, um es sehr bildlich zu formulieren, nicht auf eine RB Leipzig Art und Weise Fußball spielt, dann sind die da unzufrieden. Und dementsprechend ist das auf jeden Fall was nicht wie Faust auf Auge gepasst hat. Ne? Also,
du meinst, Wenn man zu Barcelona geht und dann Catenaccio spielen will? So,
richtig, Also um es sehr drastisch zu formulieren. Ne? Das ist dann einfach nicht so ein Perfect Match, wo du dann weißt, okay, du musst bei RB Leipzig auf eine bestimmte Art und Weise Fußball spielen, du musst junge Spieler auf eine bestimmte Art und Weise weiterentwickeln und noch so zwei, drei andere Punkte mehr, die so eine, unabhängig, ob man die jetzt geil findet oder nicht, so eine RB Leipzig-Identität auch tatsächlich haben. So, das kann man, also das ist ja auch wiedererkennbar, definitiv, bei relativ vielen Leuten, die auch rausgebracht haben in den letzten Jahren. Und wenn denen das halt nicht hundertprozentig passt, dann wird es halt schwierig, ne? Und darüber ist Ole Werner definitiv gestolpert.
Naja, dann ist das so, dann wenn unser aktueller Trainer dann spätestens am 10. Spieltag irgendwie rausgeschmissen wird, dann können wir ja alle ohne Werner
anwenden. Warum sollte sich Ole Werner das denn antun, wenn er weiß, okay, er ist dann wieder bei Werner Bremen in mehr oder minder derselben Situation wie vorher oder jetzt sogar noch
schlechter, weiterhin Clemens Fritz. Ist nur ein Wunschtraum von mir. Ja. Aber vielleicht könnten sie einfach alle drei dann rausschmeißen. Niemeyer, Fritz und Tune.
Kann ja einfach mal bei Julian Nagelsmann anfragen, ne? Komm, der hat jetzt eh nicht viel zu tun.
Ja, und der wird auch sicherlich zu Werder Bremen gehen, Alter.
Gleich kriegt man auch noch für weniges Geld Leon Goretzka oder so. Und schon ist er sowieso dabei.
Aber ist nicht Goretzka, das habe ich in Social Media gesehen, irgendwie, dass der irgendwie noch 17 Millionen verdienen wollte und 10 Millionen Handgeld und das hat er keinen neuen Verein gefunden.
Ganz kurz, wenn man dich jetzt gerade fragt, würdest du nicht auch sagen, ja, ich würde gerne 17 Millionen verdienen?
Eben. Aber also so, natürlich sagt er das. Ja, aber warum sagt er das irgendwie? Das hat doch mit seinem realistischen Leistungsstand nichts mehr zu tun. Ja, ich habe 10 Jahre bei Bayern München gespielt.
Ja, für 17 Millionen Jahre bei Bayern München. Warum glaubst du, dass er irgendwo realistische Erwartungen an irgendwas hat?
Hey, ja gut, aber also ich wollte nur deine These entkräften, dass wir Leon Goretzka günstig kriegen. Ich meine, was für Spieler kaufen wir denn? Wir kaufen irgendwie einen HSV-Spieler, weil der ablösefrei ist irgendwie.
Ja. Aber dann kriegt man auch Julian Nagelsmann ran. Das war ja nur mein Punkt, dass du gesagt hast, sobald du Leon Goretzka irgendwo nur riechen kannst, ist Julian Nagelsmann schon direkt irgendwo hinter der Mülltonne wieder hervorgesprungen und sagt, hier,
Das kann sein. Ich mach das, ja. Vielleicht sollte das unsere Taktik sein. Ganz kurz noch mal eine Frage. Und zwar habe ich in den Tagen einen sehr interessanten Bericht über Real Madrid gesehen. Da wurde so ein bisschen analysiert, warum die in den letzten Saisons nicht so viel gerissen haben. Und da ging es vor allen Dingen um die, ja, nicht mehr so ganz junge Abwehr von Real Madrid, die so ein bisschen ja in die Jahre gekommen war. Und die haben sich ja jetzt mit wirklich einigen Krachern in der Abwehr verstärkt. Und dann haben sie noch einen guten neuen Trainer. Ich weiß, dass du ein Mourinho-Fan bist. Muss man in der Champions League dieses Jahr vor Real Madrid wieder Angst haben?
Man muss in der Champions League immer vor Real Madrid Angst haben.
So wie Tom Brady beim Football, ne?
So, also wenn du in der Champions League in den letzten 15 Jahren gegen Real Madrid gespielt hast, hatte da keiner Bock drauf. Und das ist auch in der nächsten Saison so. Das ist einigermaßen unabhängig vom Trainer und auch ein bisschen unabhängig vom Kader, weil trotz alledem haben die immer diese Qualität. Sobald du in irgendeinem Team halt gegen, was weiß ich, Kylian Mbappé oder Vinicius oder was weiß ich was spielst, denkst du ja sofort, okay, das wird schwierig vielleicht. So, und das ist auch in der neuen Saison so. Das ist also, klar, hä?
Ja. Aber das war nicht meine Frage, Bono. Das war ja nicht die Frage.
Das war ja die Frage.
Nein, die Frage war, werden die stärker sein als in den letzten Jahren? Weil da haben die, glaube ich, 2 Jahre hintereinander keinen Titel gewonnen, oder?
Das kann gut sein, ja.
Ja. Ja, ich glaube gar keinen.
So, das ist ja, aber das geht ja nicht. Jetzt haben sie Mourinho, jetzt haben sie irgendwie die Abwehr, die Spielernamen fallen mir gerade nicht ein, aber das sind ja richtige Raketen.
Kukurea.
Genau, Kukurea unter anderem. Genau. Und noch ein, zwei andere.
Ja, Dinghausen ist schon seit dem letzten Jahr dabei, aber der ist eigentlich derjenige, der wirklich auch der Abwehrchef sein muss. Und dementsprechend ist das wahrscheinlich eher so der zentrale Ankerpunkt auch für das, was sie bei Real Madrid versuchen eben zu machen, nachdem sie den von Bournemouth geholt haben, weil das auch genauso ein Spielertyp für Mourinho ist, einfach um den herum, der seine Abwehr sowieso einfach gestalten wird. Der Rest ist eigentlich einigermaßen egal. Also da kann auch ein bisschen rotiert werden. Klar, auch im zentralen Mittelfeld muss Real Madrid immer ein bisschen gucken, dass sie da nicht einfach vollständig überrannt werden, weil nur ein Fede Valverde wird das nicht hundertprozentig gelöst kriegen. Da waren sie auch an unterschiedlichen Spielern ja bis hierhin dran. Ob das letztendlich sowas wird, wo man dann auch klaren Mourinho-Fußball wieder dran erkennt, wird so ein bisschen die Zeit zeigen, aber es wird auf jeden Fall ein bisschen interessanter werden, glaube ich. Also was so Konstanz auch wahrscheinlich von Real Madrid angeht.
Ja, ihr Lieben, falls ihr sagt, oh, ich kann dieses Fußballgelaber gar nicht ertragen, weil es läuft ja momentan, obwohl es läuft zweite Liga, das war aber, ich hab's vorhin geguckt in der Konferenz.
Wolfsburg-Spiel letzte Woche geguckt.
Bäh. Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung, also so verzweifelt, ja, egal. Übernächste Woche geht's schon los, ne? Übernächste Woche ist schon, also dieses Wochenende nicht, aber das nächste ist DFB-Pokal und dann ist erster Spieltag schon, ne? Es geht ratzfatz jetzt.
Richtig, ja.
Ja. Und dann können wir wirklich wieder Bundesliga-Fußball sehen. Ich glaube, dass man sich viele Leute darauf freuen auch, ne?
Also ja, aber es freuen sich ja auch schon gerade relativ viele Leute über zweiten Bundesliga-Fußball. Ne? Das gehört auch schon dazu, Wahrheit dazu.
Die 7 Leute im Wolfsburg-Auswärtsblock,
die sind ja, die vielleicht auch. Ne? Aber also für relativ viele andere Traditionsvereine ist das ja gerade auch schon eine super Sache. Ne? Die Klubberer, die nach ihrem ersten Spieltag auf jeden Fall auf Wolke 7 schweben.
Ja.
Ein Haufen andere Teams, gerade so die ganzen Ostteams, die ja auch immer für richtig Randale sorgen, jetzt Energie Cottbus, die wieder dabei sind, ne? Also Dynamo Dresden, die sowieso schon immer relativ viele Leute ziehen, der FC Magdeburg ist noch dabei, also das ist, zweite Liga geht schon weiterhin, auch was Faninteresse angeht, richtig ab, ne? Das kann man nicht gänzlich unter den Tisch fallen lassen.
Ja, to be fair, ne? Also ich habe kaum Ahnung von der zweiten Liga, bis auf diesen kurzen Stint von Werder vor 3 Jahren, habe ich das nie groß verfolgt, um ehrlich zu sein.
Fair. Das Einzige, was mir jetzt gerade aufgefallen war, und das hatte ich, glaube ich, auch, also ich habe jetzt hier gerade, ne, ich weiß gar nicht, ist das ein Geheimnis, wann wir diesen Podcast aufzeichnen?
Nö. Standort ist geheim, die Themen sind geheim, wir werden die noch nie veröffentlichen, aber ansonsten Rest ist public.
Weil es einfach hier Freitagabend jetzt gerade, nachdem zweite Liga gerade gelaufen ist und ich das hier mit Steve gesehen hatte. Also gerade auch den Zweitligaspieltag und das ist, dann bin ich offensichtlich nicht schnell genug weggelaufen, deswegen bin ich jetzt hier, jetzt Gude. Hoffe, das stört niemanden. So, und da haben wir uns jetzt gerade auch schon unterhalten, natürlich über wieder das Kicker-Manager-Spiel, so ein Thema. Und da hatte ich auch für die zweite Liga das jetzt schon gemacht, für den ersten Spieltag. Und da war ich interessanterweise irgendwie unter den Top 300 oder so von 16.000, die insgesamt mitgespielt haben. Boah. Also das so zweite Liga ist schon, das ist auch natürlich auch einfach sehr viel Glück, ne? Alles andere wäre gelogen. Aber so von der Idee her, zweite Liga finde ich schon immer sehr, sehr spannend. Und habe ich mir auch letzten Spieltag alles angeguckt, habe ich mir jetzt gerade beide Spiele in der Konferenz auch so angesehen, auch wenn das nicht so das spielerischste Leckerbissen war. Aber ey, ist Fußball, ne? Und das hat mich dann noch nie abgehalten, also ich dabei.
Ja. Ich aber sagen. Du bist aber auch, das muss man sagen, ne? Also du bist
geistig gestört einfach.
Das auf jeden Fall, definitiv.
Dankeschön.
Aber du bist aber auch Fußball verrückt, ne? Also der Bono hat.
Du hast das und vergessen. Fußball und verrückt.
Oh, hier reißt es durch, 3 vor 3 Minuten.
Was? Ja, schon den ganzen Tag.
Ja, war schon den Abend durch, oder nicht?
Ich hab doch schon Videos auf Twitter, auf Werder-Twitter und so.
Ich bin außerdem dafür, dass man den einfach jetzt anders benennt, dass man immer sagt, Ludovic Reis.
Okay. Ja.
So, ne, dann kommt es auch ein bisschen spanischer rüber. So, ey, der kommt aus La Masia, der ist gut. Er ist Ludovic Reis.
Personal Branding und dann direkt ein Rebranding. Ein
ganz anderer Spieler. Hat sich jetzt so ein Schnurrbart aufgeklebt, damit die HSV-Fans nicht alle sauer auf ihn sind. Nee, yes. Was meint ihr, wer ich bin? Ich bin Ludovic Reis. Ich bin ein ganz anderer Typ.
Yes, da sehe ich mich.
Puh, also die sind auch wirklich alle sehr, sehr wütend. Ne? Da haben wir auch vorhin drüber gesprochen, Bono, weil sie sagen, ja, Aufstiegsheld und sagt irgendwie, er wird nie, ne, ja, sein Herz ist blau und weiß oder blau, schwarz, weiß und jetzt geht er zum direkten Konkurrenten, was für ein Söldner,
blau, bla bla bla. Weiß,
ja.
Okay.
Ja, und was an den Commons los war, holla, die Waldfee. Also da sind wirklich einige Leute sehr sauer auf ihn, ne? Die haben jetzt erwartet, dass er sein Leben lang nie wieder in der Bundesliga spielt. Und wenn, dann natürlich garantiert nicht beim SV Werder, ne? Ja, aber du hast es sehr schön erklärt. Erklär's nochmal, warum ist das dem Spieler scheißegal?
Naja, also letztendlich ist ja das, was die Spieler da machen, auch, das ist ihre Arbeit, so, ne? Das ist einfach nur ihr Job. Und die machen das für eine gewisse Zeit, um halt wirklich sehr viel Geld da reinzubekommen. Gegebenenfalls halt so viel Reichtum auch anzuscheffeln, dass das fast sogar generational ist. Also, dass sie da vielleicht noch eine Generation oder zwei Generationen mit leben können in diesen paar Jahren. Und dementsprechend gehen ja auch die allermeisten Spieler im heutigen Profifußballgeschäft ihren Job an. So, das ist ja, wenn jetzt hier ein Spieler wie halt Ludovic Reis kommt, von dem man halt weiß, okay, der ist jetzt nicht schon so aufgewachsen, dass er irgendwann je in der Bettwäsche vom HSV oder auch vom SV Werder oder sowas geschlafen hätte oder das auch je behaupten würde, dann warum sollten die Spieler, wenn die hier so in zwei, drei Jahren sind, einfach so eine, also es, natürlich kann es sein, dass man solche Beziehungen zu Vereinen aufbaut, aber das wird auch allen Fußballbeobachtern aus den letzten Jahrzehnten jetzt nicht gänzlich verborgen bleiben. Das passiert heutzutage kaum noch, weil die Spieler dann eben in ein paar Jahren wieder wechseln, weil je nachdem halt, ne, andere Karriereperspektiven, vor allen Dingen halt sehr viel mehr eigenes Geld, wo die eben drauf gucken müssen, dass sie aus ihrer kurzen Karriere ja auch das Maximum rausholen für sich. Das ist ja so ihre persönliche Motivation in aller Regel. Und dementsprechend wissen aber natürlich Spieler auch im heutigen Medienzeitalter, was sie zu erzählen haben, damit sie gut ankommen. Also diese eigene Form von Imagepflege spielt ja auch schon eine ganz große Rolle, natürlich auf den sozialen Medien und so weiter. Und wenn man die Leute dann eben fragt, so, hey, hast du hier eine gute Zeit gehabt, hast du eine gute Verbindung zu dem Verein geschaffen, dann sagen die natürlich jederzeit ja. Aber ob das, also, ne, weil die wissen halt, wie gut das dann bei den jeweiligen Fans ankommt. Aber dass da jetzt zwingend auch genau diese Meinung dahinter steht und dass das wirklich auch jedes Mal so gelebt wird, ist also wirklich bestenfalls in einem Prozentzahlbereich, so in einem einstelligen Prozentzahlbereich wahrscheinlich der Fall. Dementsprechend, also, ja, ist wahrscheinlich dann der Fehler auch sogar bei den Fans, die dann nach wie vor sagen, okay, wir gehen jetzt hier mit denselben Werten an diese Spieler ran, wie in den 70er oder 80er Jahren, wo ein Spieler 250 Mark gekriegt hat irgendwie die Woche und dann halt sein Leben lang beim selben Verein natürlich gespielt hat, weil er da auch sein, ne, aufgewachsen ist und diese entsprechende Verbindung zu diesem Verein hatte, aber diese ganzen anderen Spieler, die das halt wirklich als ihren eigenen Job behandeln, die haben halt nicht so eine Beziehung zu ihrem Arbeitgeber in aller Regel, ne? Also das wäre vermutlich auch zu romantisch, das heutzutage noch so zu sehen und dementsprechend liegt da dann auch ein Fehler, würde ich jetzt nicht sagen, weil das wieder sehr hart klingt, aber so diese Form von Einschätzung, die man den Spielern dann entgegenlegt oder entgegenbringt, ist einfach dann falsch von den Fans her, so, weil das existiert in dieser Form schlicht und ergreifend nicht, ne? Ohne das jetzt als Sittenverfall oder so deklarieren zu wollen, weil es einfach, ist einfach the name of the game, so, ne? Das ist halt Profifußball im Jahr 2026 und das wird auch in den nächsten Jahren nicht besser werden, also. Selbst wenn er dann irgendwann erzählen würde, ab jetzt fühle ich mich auch hier in Werder Bremen oder, ne, in Bremen einfach grundsätzlich sehr, sehr wohl und jetzt schlafe ich nur noch in Bettwäsche von Werder Bremen, macht er auch nicht. Also,
meinst du nicht?
Ja. Relativ sicher nicht. Also wir hatten schon geklärt, du hast ja schon mal in Werder Bremen Bettwäsche geschlafen.
100 pro, ja.
Siehst du, ne, ich schlafe auch tatsächlich in SGE-Bettwäsche, aber ob andere Leute das eben auch so machen, keine Ahnung.
Ich weiß nicht genau, in welcher Bettwäsche ich schlafe. Es sind so viele verschiedene Mütter.
Wow.
Ist die Mutter für dich auch schon Bettwäsche oder ist das dann so?
Na, du weißt ja, dies, das, ne? Immer auf dem Sprung hier und da.
Ey, du, ich war im letzten Jahrzehnt auch in der Gamescom, ne? Ich weiß, was
abgeht. Ja, also, ja, mit seiner Gamescom immer, Alter. Gamescom sagt er immer.
Der alte Gamescom war noch anders, ich sag dir.
Ich wollte jetzt was gerade Schlimmes sagen, aber ich weiß ja, wer zuhört. Ich sag lieber gar nichts dazu. Ich habe gerade hier auf
Liebe Google News an den Verfassungsschutz.
Ich habe gerade Google News auf und da steht, die Odyssee von Christopher Nolan erzielt Milliardenerfolg.
Ja, Odyssee 2 kommt.
Ich glaube, der Film hat ganz gut funktioniert. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Hat ihn einer von euch schon gesehen eigentlich?
Nee, ich wollte gerne mit meinen Kollegen hier in der Stadt gucken, aber wir haben keinen Termin gefunden. Die Schwänze sind ja alle momentan noch arbeitssuchend so. Und die wollen gefühlt, na, lass doch mal um 3 Uhr morgens auf einen Mittwoch. Ja, what the fuck. Als könnte ich da. Wir warten noch. Also ich hoffe, dass wir es diesen Sonntag schaffen.
Okay.
Ich bin tatsächlich in diesem Jahr noch gar nicht auch im Kino gewesen. weiß gar nicht hundertprozentig, woran das liegt. Jetzt gerade so ein bisschen auch, also manchmal hatte ich mir überlegt, ob ich nicht vielleicht jetzt auch im Sommer mal ins Kino gehe, aber dann haben mich die Temperaturen immer zu sehr einfach davon abgeschreckt, das zu tun, weil dann werde ich draußen immer zu sehr gegrillt und dann denke ich mir so, nee, ich bleib lieber einfach drin sitzen.
Sonntag kommt ja die Kühlung. Der Sommer ja, ist wie, vorbei.
Ne? Der Sommer ist richtig vorbei, ne?
Bei uns ist es richtig aber kalt. Sonntagabend spielt ja auch schon wieder West Ham in der Championship, das erste Spiel, also ist dann so ein,
Ich refreshe gefühlt 20 Mal am Tag, ob zur Gamescom die Köln halt kühl ist.
Das ja, die Antwort so ist einfach nein. Oder nicht?
Nee, also momentan, also jetzt haben sie es ein bisschen hoch korrigiert, aber momentan wären es maximal 29 Grad, damit könnte ich schon leben.
Boah, 29 Grad. Kommende Woche oder die Woche da drauf?
Quasi Weihnachten. Ja, übernächste Woche. Nächste Woche noch nicht, die danach.
Also, wir haben nächste Woche nur Regen und wenn die Schule wieder losgeht und 18 bis 20 Grad. Also, das wird schön kühl. Ja, ja. Nächste Woche ist richtig kalt bei uns.
Okay, sind schon Lebkuchen einfach überall schon ausgestellt?
Definitiv, oder ist das? Ja. Okay. Garantiert.
Holy shit, Alter, Wintersport, ruft direkt wieder an hier.
20 Grad ist schon
krass. Wahrscheinlich ist im Rest von Deutschland wieder immer noch schön warm, nur wir haben wieder irgendwie, keine Ahnung, Wintereinbruch, keine Ahnung.
Ich nehme aber lieber deine 18 Grad als die 37.
Ja, ja.
Also, das ist das geringere Übel.
Ich bin ja eigentlich jemand, ich will euch jetzt wieder mit mir langweilen, sorry. Ich bin ja einfach jemand, der eigentlich Hitze geliebt hat sein ganzes Leben lang und konnte gar nicht warm genug sein. Aber dieses Jahr, ich weiß nicht, ob
es da ist ja unser warmer Bruder.
Ja, ist halt so. Jeder das, was er kann, sage ich immer. Also dieses Jahr zum ersten Mal, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich wieder ein bisschen zugenommen habe oder ob es an meinen Medikamenten oder an der Krankheit liegt. Also dieses Jahr in meinem ganzen Leben habe ich im Sommer noch nicht so gelitten, was Hitze angeht. Keine Ahnung, alles verändert sich gerade, ne?
Also der große Vorteil ist ja, es wird auch nie wieder so gut wie jetzt.
Was?
Ja, das ist der kälteste Sommer für den Rest deines Lebens.
Richtig. So, klar, es ist scheiße, aber es ist gleichzeitig immer noch das Beste, wie es je wieder sein wird.
Das ist ja der Running Gag so. Hm. Vielleicht kommst du auch einfach nur in die männlichen Wechseljahre, Steve.
Habe ich auch schon gedacht. Es gibt das würde ja, auch meine Knieprobleme erklären. Ne? Ich habe ja, ihr wisst ja, einen Knorpelschaden. Die habe ich noch nicht lange. Und wenn ich mein Knie beuge, dann klingt es immer so, als würde irgendjemand mit spitzen Fingernägeln an der Tafel irgendwie kratzen.
Was, echt?
Ja, ja. Und
bist du eigentlich Pinocchio?
Nein.
Okay.
Das liegt daran, ich habe das mal in Verbindung gebracht, ne, dass je älter du wirst, dass diese Gelenkflüssigkeit einfach austrocknet. Nein, das weniger. Ist wie so Wärmeleitpaste irgendwie an dem Prozessor, die dann einfach nicht mehr gut leitet. Ne? Das ist einfach weg. Ne? Und deshalb habe ich wahrscheinlich diesen Knorpelschaden auch bekommen, ne?
Ja. Das ist sehr gut möglich.
Und das war wieder Geschichten aus Krömers Leben, die keinen interessieren.
Also hast du schon geguckt irgendwie nach sonst relativ stylischen Gehstöcken auch? Weil das wäre so, glaube ich, das Erste, was ich gemacht hätte. Nein, jetzt ohne Scheiß.
Ich würde so ein Pimp gehen.
Ey, wenn du da mehrere von diesen Dingern hast, ne, weil da gibt's ja auch relativ geile so. Das hat schon einfach auch Aura.
Kennt ihr noch diese Gehstöcke, wo man dann, wenn man in der, also es war meiner Jugend so, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, diese Gehstöcke, wo man dann.
Schwert drin?
Nee. Mit so Plaketten, die man dann da so mit Mininägeln draufhämmern kann. Und wenn Plaketten? Du dann.
So alte Wanderstöcke?
Ja, genau. Wo dann immer so die Plaketten draußen, wo man war. Also irgendwie im Harz.
Aber waren sie schon mal in Baden-Württemberg?
Ja, genau sowas.
Diese Dinger, diese Kleber, nee, kennst du nicht? Bist du noch nie unterwegs gewesen in Deutschland oder was, wo die Leute ihre Klebchen überall ranhängen? Nicht hier, aber waren sie schon mal in Baden-Württemberg? Sagt dir nichts?
Sagt mir nichts.
Wow, okay, ey. Norddeutsche, ne? Anders auch.
Okay, jetzt habe ich wieder völlig den Faden verloren, weil du mich wieder mit deinen komischen
Stöcke mit den kleinen
Pin-Ups also, für. Die fand ich als Kind total toll und habe ich mir gedacht, wenn ich groß bin, habe ich auch so ein Dings und dann ganz viele Plaketten dran von überall. Und ich habe die seit 50 Jahren nicht mehr gesehen gefühlt, diese Stöcke. Aber ich gehe auch nicht raus oder nicht oft, von daher, hey, was soll's, ne?
Das sind so Dinge, von denen man ausgegangen ist als Kind, dass die einen größeren Anteil am Erwachsenenleben haben, als man sich bewusst war.
Ja.
Da gibt's bestimmt irgendwo so eine funny Compilation-Liste für, die müssten wir mal durchgehen und gucken, ob wir der hart relaten können, ne? Aber sowas wie, ich bin als Kind auch davon ausgegangen, dass Stromausfälle ein größerer Teil meines Lebens werden.
Ja.
Heutzutage, ich kann mich nicht mehr an den letzten echten Stromausfall erinnern.
Ich mich ehrlich gesagt auch nicht. Also jedenfalls keinen, den ich jetzt persönlich erlebt hätte, aber schon, also frag mal in Berlin gerade, ne? Da gibt es so ein paar Leute, die haben da relativ klare Erinnerungen auch noch dran. So ist halt wieder die Frage vom Wohnort wahrscheinlich, ne?
Also wir hatten ja mal einen ganz kurzen Strom. Es war sogar noch Herrenspielzimmer, damals noch mit Enclays und Sascha, wo in unserem Haus in Tank steht, wo es einmal so zapp gemacht hat und dann war für 20 Minuten der Strom weg. Aber so einen richtig großen, also an den letzten großen Stromausfall, an den ich mich erinnere, da war ich vielleicht zwischen 8 und 10 und das war damals in Bremen und da hatten wir einen halben Tag keinen Strom.
Genau,
und sowas. Früher gab es sowas immer wieder mal, ne? Also das,
genau.
Da sieht man mal wieder, wie gut wir es eigentlich haben, obwohl wir immer nur jammern, ne?
Ja, wie hießen die Dinger nochmal? Trassen oder so? Wo dann die Überland Stromleitungen waren und dann irgendwann so Mitte der 90er wurde alles unter Grund gezogen und jetzt siehst du die ja nirgends mehr.
Ja, also einige Trassen siehst du nach wie vor noch, also gerade so die halt wirklich über eine relativ weite Strecke auch gehen, ne? Also diese Nord-Süd-Trassen,
da gibt's auch noch was.
Ja, sicher, aber das, was jetzt an Infrastruktur halt existiert hat, das hat man auch weiterhin einfach genommen und gewartet so, ne? Da hat man jetzt, nur was halt das Neue angeht, hat man das ein bisschen anders gestaltet, aber so von der Idee her, das sieht man trotzdem noch, ja doch.
Ich habe mir gerade eine eiskalte Pepsi Zero mit Vanilla Cream Soda Geschmack, also eine Vanilla Soda aufgemacht und möchte nochmal ansprechen, falls hier jemand von Pepsi rein zufällig den Podcast hört, wir würden gern gesponsert
werden. Ist es das Strawberry Cream Ding?
Nein, nee, wir nicht.
Das Strawberry Cream Ding, das hatte ich auch selber, weil das knallt.
Also, erstens, ich habe ja jetzt
das gesamte
ehemalige Just Network, beziehungsweise alles, was ich mache, auf entmonetarisiert und nicht kommerziell umgestellt.
Das hast du nicht bekommen, Bono.
Aus Gründen, von daher haben wir kein Sponsoring mehr in irgendwas. Nur mal so, falls das wieder irgendjemand falsch verstehen will. Ja, wir haben kein Sponsoring mit Pepsi, wir wollen auch keins, wir werden auch keins
mehr. Ich will eins.
Ja, privat, aber wir sind komplett nicht kommerziell in allem.
Aber ich, so sagen. Pepsi, ich bin käuflich.
Ich bin definitiv nicht kommerziell in allem, ja, doch auch als Einstieg.
Okay, also den müsst ihr nichts schenken, aber ich würd so eine Dauerlieferung
Pepsi nehmen.
Also hört nicht auf die anderen.
Du hast mir das schon letzte Woche von vorgeschwärmt. Ist das so lecker? Du musst es auch mal testen.
Oh, Theresa ist ja, wie gesagt, momentan ist ja die letzte Woche vor Schule. Morgen wird sie eingeschult. Und ich bin jetzt jeden Tag, wenn wir unsere jüngste Alexandra in den Kindergarten gebracht haben, ist ein Rewe um die Ecke. Und dann bin ich da jeden Morgen mit ihr rein und habe gesagt, komm, wir holen uns was Besonderes zum Frühstücken. Und vorne an der Kasse ist dann halt das Kühlregal noch, ne? Und ich werde jedes Mal schwach und ich habe mir jetzt jeden Tag so eine Pepsi Zero geholt. Und die ballert einfach.
Aber nicht das Strawberry Cream Ding.
Die habe ich noch nicht probiert.
Weil das Strawberry Cream Ding, also aus welchen Gründen auch immer, ist das gerade bei meinem Einkaufsladen noch die ganze Zeit in mehreren Trays auch verfügbar, so als Aktionsprodukt. Und da habe ich dann, gerade als es frisch da war, habe ich schon einfach einmal zugegriffen. Und jetzt habe ich irgendwie in der letzten Woche, wenn ich regelmäßig da war, habe ich das, glaube ich, 3 oder 4 Mal sogar einfach weiterhin mitgenommen. Also das ist schon, das knallt wirklich auch rein.
Werde ich mir holen. Ich bin morgen ja über die Schule, ist ja auch auf der Ecke da, dann gehe ich hinterher nochmal zum Rewe oder vorher, gehe mir dann noch so rein.
Noch keine.
Ganz classy, sitze ich vorne in der ersten Reihe und trinke meine Pepsi Strawberry Cream.
Ey, das klingt wieder nach Uni-Zeiten einfach.
Das waren beste Zeiten.
Einfach morgens schön mein Energiegetränk öffnen und direkt vorne hinsetzen, scheiß drauf.
Mein ehemaliger Philosophieprofessor, Professor Dr. Ludwig, der wohnt 2 Häuser weiter von mir. Und ich erinnere mich natürlich an ihn, der war ein größerer Teil meines Lebens als ich seines. Mhm. Und ich frage mich jedes Mal, warum der mich nicht wiedererkennt, war ich wirklich so belanglos in seinem Leben?
Vermutlich schon, ne?
Ja, wahrscheinlich schon. Aber manchmal hoffe ich auch, dass er sich daran erinnern würde. Und dann würde ich, hey, ich hätte noch Fragen. So viele Fragen.
Inhaltlicher Natur oder irgendwas wirklich auch Persönliches, was du wissen wollen würdest?
Ja, du machst, wenn du Philosophie studierst, dann ist es an manchen Unis so, dass du halt Logik als Einleitungsmodul, sag ich jetzt mal, so bekommst. Ne?
Klar.
Logik ist dann halt jetzt nicht das, was man so unter Bauernschleue versteht oder so, sondern halt verschiedenste Formen von, Aussagenlogik, ne, Quantoren, bla bla bla. Und wenn du Philosophie studierst, dann rechnest du nicht damit, dass du Mathe in irgendeiner Form machen musst. Und die Uni Göttingen hat relativ zügig wohl gelernt, dass Leute, die sich für Philosophie einschreiben, jetzt vielleicht auch manchmal nicht so die Auswahl haben, für was die sich einschreiben und dass sie schon gar nicht vorhatten, was mit Mathe zu machen.
Mhm.
Und dementsprechend ist das dann halt so
der große Filter für Philosophie, weil da fallen gefühlt 90% durch.
Verstehe,
und ja. Und dementsprechend machen wir von der Philosophischen Fakultät aus, trifft man sich dann immer im Januar.
Du immer noch?
Nee, ich nicht. So. Aber ich musste das zweimal machen, weil ich so gut drin war. dachte ich mir, ich lerne mal noch so ein Logikmodell.
Ja, ey, warum nicht? Ne? Aus Spaß an der Freude auch einfach voll Love of the Game.
Ich wollte jetzt auch nicht der Streber meiner Familie sein. Ne?
Ja, so, also den Ruf will man nicht weghaben, klar, logisch. Nee, also.
Und dann triffst du dich halt zum sogenannten Logikwochenende und dann fährt man immer in so eine alte Jugendherberge, die so richtig runtergewirtschaftet ist. Also ob die es heute machen, weiß ich nicht, aber damals war das irgendwie Kult. Und dann schließt du dich quasi für 3 Tage ein, von Freitagmorgen bis Sonntagnachmittag und ballerst halt Logik. Bis das der Letzte auch verstanden hat. Ja, und das habe ich dann auch beim zweiten Mal geschafft. Mhm. Beim ersten Mal. Da habe ich mich auf andere Sachen konzentriert. Okay. Ich habe beim ersten Mal gar nichts gemacht. Ich habe die ganze Zeit mit meinem Kollegen Tobias Sopranos geguckt. Wir haben sehr, sehr viel Bier getrunken, sehr viel gefeiert.
Klingt einfach nach Studentenzeit, hey, keine Ahnung.
Ja, also ich habe das nicht so genutzt, wie man es machen sollte.
Ja, doch,
also,
hast du offensichtlich.
Ja, ne?
Das klingt für mich ganz als rein nach Studentenzeit.
Aber Professor Ludwig, der war damals Leiter der Fakultät, der ist tatsächlich gekommen auf dem Freitagnachmittag und der war auch bis Sonntag da. Der hat zwar nicht mit uns da jetzt irgendwie übernachtet, aber der hat mitgefeiert. Und das war so ein Riesending in der Fakultät, dass alle unsere Dozenten waren einfach sehr, sehr freundlich. Okay. Und ich fand die jetzt nicht so überfreundlich, dass du keinen Respekt mehr hattest, sondern die hatten wirklich das Interesse der Studierenden im Herzen. Die wollten wirklich, dass es jeder schafft. Die hatten dann halt nur solche Pappnasen wie mich, die das irgendwie nicht schaffen wollten. Aber da sind dann halt die Interessenkonflikte aufgekommen.
Naja, okay, ja gut.
Naja, Professor Ludwig, falls Sie das hören sollten, ich würde mich freuen, wenn Sie mal so sagen.
Mein Gott, Alter, ey, das ist ja schon...
Und kaufen Sie ihm eine Pepsi.
Ja, Professor Ludwig, können Sie ihm jetzt mal irgendwie wenigstens das Gefühl geben, dass er irgendwie relevant war in irgendwas?
Das war echt, ne? Er hat mich einmal rausgeworfen aus einer Geschichte der Philosophie-Vorlesung.
Wieso rausgeworfen? Hast du da randaliert, oder was?
Nein, aber...
Hast du dann Bengalo gezündet, einfach im Seminar?
Jeder, der Philosophie studiert, wird es bestätigen können. Philosophie ist eines dieser Fächer, wo sich unheimlich viele Rentner eintragen, die dann quasi nicht mit Abschluss in Mainz, sondern so Gasthörer sind, ne?
Okay.
Und die ganze erste Reihe ist bei diesen Geschichtsphilosophie-Vorlesungen immer voll mit so 70 bis 100 einfach so Gastzuhörer-Rentnern. Und an dem Tag war es halt besonders schön. Und ich und mein Kollege Tobias sind mit einem Kasten Bier schon in die Vorlesung reingekommen, haben den dann bei uns drunter gestellt, weil wir danach weiter wollten zum See. Und vorne die Rentnerreihe.
Das kann nicht dein Ernst gewesen sein, Alter. Vorne so ein Kasten Bier in eine Vorlesung.
Wir saßen ja ganz hinten.
Das hat ja keiner gesehen. Wow. Okay.
Und vorne die Rentnerreihe, die hat so richtig Randale gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, worum es ging, aber die haben nicht aufgehört zu reden. Und der arme Professor Ludwig steht vorne und der versucht, die immer zu beschwichtigen. So, ja, ihr seid Gastzuhörer, nicht Gastredner, so vom Prinzip her. Und die haben einfach nicht die Fresse gehalten. Und irgendwann ist meinem Kollegen Tobias dann halt was Lauteres rausgerutscht. So, Mann, ich bin hier für was anderes, weil der richtig angefressen war. Und Professor Ludwig hat dann aber uns angesnappt und meinte so, ey, wenn ihr jetzt keinen Bock habt, dann könnt ihr auch gehen, so, ne? Und dann hat Tobi gesagt, na komm, dann gehen wir schon zum See. Und ich so, jo, da bin ich dabei. Und dann hat er den Kasten Bier genommen und ist klackernd wieder rausgegangen.
Wow. Da hätte ich euch als Professor euch rausgeschmissen aus der ganzen Sache.
Ja, ganz offensichtlich weiß der ja nicht, wer ich bin.
Ah, das stimmt.
Ja, das ist der große Vorteil, ne? Wenn du in so Vorlesungen bist, wo du eh mit hunderten Leuten einfach sitzt.
Ja.
Das ist auch nur das erste Mal, glaube ich, mir mal passiert in einer Mathe-Vorlesung, wo ich irgendwie zweite Semester oder so weiter, hatte ich immer Freitag 16 bis 18 Uhr Mathe. So, da saßen relativ wenig Leute dann noch drin auch, die wirklich begeistert waren davon, weil das waren immer noch Mathematik für Physiker und so ein Zirkus. Und wusste ich noch, irgendwie so dritte Woche oder so weiter von dieser Mathematikvorstellung war das. Und da habe ich schon direkt einfach zu Beginn gesehen, ja, also sowieso ein bisschen später auch da reingekommen als einfach jetzt 16 Uhr, sondern so schön 16.10 Uhr, wenn 16.15 Uhr die Vorlesung vorgeht, ne, man kennt's, wie so diese universitärische Viertelstunde ist, oder vielleicht einige Leute kennen es nicht, aber ist ja auch egal. Jedenfalls in Mainz wurde das so gehandhabt. Und dann hinten reingesetzt, einfach geguckt, okay, so was sind jetzt so die ersten Sachen, die jetzt als erstes wieder drankommen? Und dann waren wir bei irgendwelchen Vektorspartprodukten und so im Zirkus. Ich sag, ja gut, komm, kann ich mir auch schenken, ich gehe jetzt zu Burger King.
So.
Und bin einfach wieder rausgegangen und zu Burger King.
was Burger King für dich für eine addiktive Substanz sein muss. Weil ja. du nimmst keine Drogen, du rauchst nicht, du trinkst keinen ja. Alkohol, aber für Burger Stimmt. King, da für riskierst King du deine das. Karriere.
Aber ich hatte auch Hunger einfach, ne? Und es war halt Freitagabend so. Da dachte ich, okay, jetzt kann ich auch einfach noch in Ruhe.
Ich möchte kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Bruno kommt sehr oft ins Discord und fragt mich, also irgendwann, was es denn gerade bei Burger King gibt. Also das scheint wirklich so, ja. so eine aus der Kindheit getriebene Abhängigkeit zu sein bei ihm.
Ja, die ja. ist nicht so eine direkt aus der Kindheit getriebene Abhängigkeit, aber zumindest irgendwas, woran ich auch ein gewisses Interesse habe, weil ich mittlerweile halt in der Situation bin, wo ich, wenn ich will, einfach zu Burger King hinlaufen kann. So, ich bin halt in einem niedersächsischen Dorf aufgewachsen, wo es nichts Leckeres zu essen gibt. Ja, okay. Dementsprechend, also das war immer schon was sehr anderes, wenn ich Mikrowellenkartoffeln gekriegt habe und einmal im halben Jahr sind wir mal zum Burger King gegangen. Und als ich dann das erste Mal bei einem Burger King war, habe ich gedacht, ach du Scheiße, hier gibt es Essen und das schmeckt nach Essen. Und dann denke ich mir so, natürlich hat das einen anderen Anker einfach in mir hinterlassen als jetzt irgendwas anderes. So, was erwartet ihr denn?
Ja, aber das ist doch genau das, was ich gerade gesagt habe.
Ja.
Ich wette, Bono bestellt sich so Burger King-Rapper, die halb aufgefressen sind, auf OnlyFans und riecht dran. Einfach für die Experience.
Dennis muss es wieder ekelhaft machen. Keine Ahnung, ey. Das kann nicht dein Ernst sein.
Aber, ich wette, da gibt's einen Markt für. Ich google das mal.
Also, wenn ich sage, dass ich lieber zu McDonald's gehe, wenn ich dann mal Fast Food esse, dann sagt Bono immer, eklig, weißt du, Dokus, ja, wie da Essen zubereitet wird und so weiter.
Ja, nicht nur Dokus, ich habe da ja auch selber gearbeitet mal. Zwischen Abitur und Studium habe ich selber ein paar Monate im Sommer damals gearbeitet, weil ich gedacht habe, ey, jetzt mal ein bisschen Geld dran schaffen und nicht einfach nur auf der faulen Haut rumliegen und so weiter. So dieses Hustle-Mindset, ne, kennst du?
Aber mit deiner Burger King-Liebe hast du da doch nur halbherzig gearbeitet. McDonald's hätte der Shit sein können.
Nee,
du
bist damals schon
gefangen reingegangen.
Also ich war schon immer eher Fan von Burger King, aber ich war noch nicht explizit gegen McDonald's. Das hat sich dann erst im Rahmen auch dieser Tätigkeit so entwickelt, dass ich dann auch eine sehr klare Haltung diesem
Thema hatte. Also dein eigener Company Racial Bias musste erst dann über
subjektive Evidenz durch die Tätigkeit entwickelt. Ja.
Das ist purer Rassismus. Das ist absoluter Burger-Rassismus.
Meine Frage ist halt irgendwie, also du bestehst ja immer drauf, dass es bei Burger King nicht so eklig hinter den Kulissen ist wie bei McD.
Safe. Deswegen gab es eine Doku drüber, Bono. Eine Doku.
Aber warum meinst du denn das? Also ich kann mir nicht, ich glaube das nicht, dass das besser ist bei Burger King. Hygienischer und weniger irgendwie Abfälle, die zusammen gemischt werden und Chicken McNuggets
also
da draus.
Also Abfälle zusammen gemischt werden ist schon ein ganz anderes Thema, glaube ich. Also schon, also letztendlich ist das beides System Gastronomie, das sich effektiv betrachtet nicht sonderlich viel nimmt. Ne? Das gehört, glaube ich, zur Wahrheit dazu. Dass wir die Art und Weise, wie Burger hergestellt werden, ist schon ein bisschen anders. Weil eben bei Burger King das Ganze wirklich in aller Regel auch nur nach deiner eigenen Bestellung gemacht wird. Bei McDonald's können die schon mal eine ganze Weile da liegen. Und bei McDonald's ist es vor allen Dingen im Vergleich auch immer noch so sehr so, dass insbesondere so Burger wie zum Beispiel der Hamburger Royal TS oder auch der Klassiker. Big Mac zum Beispiel, ne, die so wirklich relativ klare auch McDonald's Staples sind, die Teile, wenn du die selber zusammenstellst, ne, und ich habe die halt wirklich auch eine Weile lang selber gebraten und so, die sind von der Herstellungsweise, es ist immer so, wenn ihr so ein Ding kauft, seid euch immer sicher, auch ihr seht das ja auch häufig, oder gibt's wahrscheinlich immer noch in diesem Big Mac, die werden ja immer in dieser Verpackung auch geliefert, in dieser Pappschachtel, die man dann wirklich auch aufklappen muss, wo man dann diesen Burger drin hat und drumherum liegt immer ein Haufen Salat einfach und vielleicht auch noch so eine halbe Käsescheibe und so weiter. Und der Punkt ist, die Hälfte von eurem Burger, die hängt noch eigentlich in der Hand von dem Typen, der das zubereitet hat. So, das ist wirklich, das ist so ein Gematsche und das kann nicht richtig sein.
Also.
Das läuft tatsächlich hinter den Kulissen bei Burger King mit den Burgern ein bisschen anders.
Das sind Fake News, wie es wirklich ist. Die Kaufkraft international wird im sogenannten Big Mac Index berechnet, nicht im Burger King Index.
Und das wird deswegen gemacht. Wenn ich mal Scheiße höre, wie Kaufkraft Index, dann wirklich.
Und das wird deswegen gemacht, weil der Big Mac.
Arsch.
Weil der Big Mac ein Qualitätssymbol ist. Der Big Mac ist so standardisiert und so hervorragend zubereitet, dass man den immer und überall als Gegenwert rechnen kann. Und dann kommt hinzu, jetzt sagen wir mal ganz ehrlich, wenn ihr irgendwie die Autobahn runterfahrt und ihr seht Burger King.
Nur das Maß für Kapitalismus ist McDonald's, sagst du, hervorragend.
Dann guckt ihr noch mal freiwillig ein bisschen auf die Roadmap drauf, ob nicht vielleicht noch in 100 Kilometern ein McDonald's kommt und dann fahrt ihr zu Mc's. Ich finde, das ist die Wahrheit. Ich erwarte, dass dieses Mal die Kommentarspalte explodiert und Leute darüber reden.
Bei McDonald's gibt es auch nicht genügend vegetarische Produkte, das muss man auch mal klar sagen. Weil da gibt es wirklich einen irgendwie jetzt gerade vegetarischen Burger und der schmeckt auch noch scheiße. So, das ist einfach wirklich, das ist nix.
So, die Türen bei McDonald's sind einfach zu schwer für die Vegetarier. Die kriegen die nicht auf.
Die Fritten bei Burger King schmecken auch besser. So, muss man einfach jetzt ganz im Ernst. Und McDonald's hat nichts, was irgendwie Chili Cheese-mäßig daran kommt.
Können wir kurz dieses irgendwie, nein, das ist das Bessere unterbrechen und ganz kurz, also ich muss sagen, ich esse für mein Leben gerne Chicken McNuggets und ich habe ein Video gesehen vor 2 Wochen, wie die hergestellt oder aus was die hergestellt werden. Und das war wirklich eklig, aber ich werde es trotzdem weiter essen, habe ich mir überlegt. Ja. Ich finde, in Holzweg muss man auch zu Ende gehen. Danke für eure Aufmerksamkeit.
Bitteschön.
Da habe ich wirklich auch keine Worte für, ne? Ich finde das einfach.
Jetzt auch keine Worte für, ganz ehrlich.
Also. Was soll ich denn dazu sagen, irgendwie? Also bin ich ja naiv auch.
Also was jetzt so Geschmackserlebnisse angeht, ne, ist sicherlich alles sehr subjektiv, aber also gerade was irgendwelche Soja- und Ersatzprodukte angeht, sowas wie Hähnchengeschmack kriegt man ja schon relativ gut auch rekonstruiert. So was jetzt bei diesen Nuggets ist ja offensichtlich auch die wirklich dann aus, in Anführungszeichen, echtem Fleisch hergestellt würden, jetzt auch das Geschmackserlebnis und das insgesamte Ding jetzt auch nicht so super, dass man da zwingend drauf bestehen müsste. Also gerade was Nuggets angeht, glaube ich, wer da nicht auf die ganzen Plant-Based-Varianten zurückgreift, der ist auch wirklich einfach ein Schwein.
KFC-Plant-Based-Sachen sind nicht so schlecht. Manchmal werden wenn unsere Patenkinder hier sind und vegetarisch und so weiter, die essen die und unheimlich gerne. Und wenn du die dann im direkten Vergleich isst, klar schmeckst du, ne? Also das merkst du halt so vom Gefühl auch im Mund her. Aber ich würde sagen, das ist schon nicht schlecht. Also es kommt schon nah genug dran, genau. Es ist nicht mehr, es ist gut für ein Sojaprodukt, sondern es ist einfach gut, schmeckt.
Ich finde das auch, dass das schmeckt, auch wenn ich gerade was anderes gesagt habe. Ich muss sowieso sagen, falls noch irgendjemand da draußen an diesen veganen Monat erinnert, den wir damals, muss man ja fast schon sagen, was heißt wir, ich gemacht habe. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Jahr das war. Keine Ahnung, 2011, 12, 13, irgendwie so. Ja. Da waren wir in Bremen in einem Restaurant und haben auf die Karte geguckt und ich weiß gar nicht mehr, ob wir eingeladen wurden oder ob uns Community-Mitglied darauf hingewiesen hat, irgendwie so. Und dann stand auf der Karte wirklich ganz straight irgendwie, ja, Hähnchen, Brustfilet und das und das. Und ich habe mir gedacht, hä, wir sind doch in einem veganen Restaurant, was ist denn das für eine Scheiße? Bis mir dann der Kellner erklärt hat irgendwie, ja, das ist alles vegan, das heißt nur so und schmeckt dann nur so. Und genau das, was Bono gerade gesagt hat, ich habe dann irgendwie Hähnchenbrustfilet genommen und das war dann aus Soja und schmeckte wie Hähnchenbrustfilet. Das war, also wir hatten einen richtigen Kulturschock.
Oder halt
das war wirklich beeindruckend. Und das ist irgendwie, keine Ahnung, 10, 15 Jahre her. Ich möchte gar nicht wissen, wie das dann heute ist. Also ich habe persönlich, das war natürlich gerade nur Blabla, ich habe natürlich überhaupt kein Problem damit, Chicken McNuggets. Und ich übrigens habe gerade welche im Kühlschrank, weil Leo sich die gewünscht hat, weil die so lecker aussahen. Oh. Das heißt, wir werden morgen wahrscheinlich, wenn er am Wochenende bei mir pennt, werden wir so Vegetar oder Vegane Chicken McNuggets hier essen. Also keine Ahnung, der Unterschied ist einfach nicht groß. Und wie gesagt, nochmal für alle, ne? Also für alle, die so naiv waren wie ich und gedacht haben, irgendwie, ja, da wird irgendwie schönes Hühnchenfleisch genommen und da werden Chicken McNuggets rausgemacht. Guckt mal in Social Media und googelt das mal oder ne? Guckt euch das mal an, wie das gemacht wird. Das sind wirklich Hühnerabfälle, die da zusammen gemischt werden. Da wird da so eine das ist so ekelhaft. Paste. Das wird, ja genau, eine Paste. Oh. Und daraus wird, ja, also da muss man auch klar sagen, das ist wirklich verdammt eklig, wenn man das sieht. Von daher, ja.
Das ist aber kein gutes Produkt mit einem Haufen Tierleid, ne? Also klar, da soll jeder für sich selber entscheiden und so weiter. Aber wenn es jetzt gerade auch preislich mittlerweile halt nicht mehr eine ganz große Rolle spielt, ne, wirklich, ne, was spricht gegen dieses vegetarische Zeug? Also, come on.
Ja. Es gibt ja Leute, also nicht, dass ihr jetzt, das klang gerade, was gerade gesagt, klang so ein bisschen irgendwie alter weißer Mann mäßig, so. Ich esse alle meine Chicken Nuggets, so, ja.
Ja, aber doch, war witzig gemeint.
Ich bin da wirklich, okay. Also ich hab auch schon, als ich Sascha besucht, ja gut, bin ich ja, ist ja egal. Als ich bei Sascha war, habe ich ja auch diesen, wie hieß der damals, also diesen Fleisch, nee, was war das denn?
Beyond Meat.
Ja, genau sowas, hab ich bei Sascha probiert. Bei seinem Lieblingsrestaurant gab es den, also der aus, ist das gezüchtetes Fleisch oder so?
Ja, ne? So artificially so created.
Ja, genau. Das habe ich gegessen und das war auch wirklich lecker. Also, ne, und dann, vielleicht ist das der nächste Step, dass man einfach gezüchtetes Fleisch oder genetisch gezüchtetes Fleisch hat und dann kein Tier mehr dafür sterben muss. So.
War doch All the Rage so vor 3 Jahren, da war das gefühlt der nächste Bitcoin.
Und ja, alle haben angefangen zu investieren in die ganzen Food Labs und so weiter. Aber die Produktionskosten waren dann doch zu hoch, als dass das Produkt halt so eine mega massentauglich wurde.
Also ich hab's gegessen, ich hab's probiert und es war lecker und es hat sich hundertprozentig hat geschmeckt wie ein normaler Burger. Also ich habe da keinen Unterschied geschmeckt.
Wir kaufen regelmäßig, das ist so eine grüne Verpackung, die heißt auch, ich meine auch einfach Beyond Meat oder so. Gibt's bei Edeka und die benutzen wir als die Burger Patties halt. Und die sind dann zu einem großen Teil, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, aus Rote Beete. Oh. Und die schmecken sehr, sehr, sehr gut. Vor allen Dingen, weil die sich so gut in Soße einfügen, sage ich mal. Das sippscht so zusammen und das nimmt Soßengeschmack sehr gut auf, hat aber immer noch so einen eigenen Geschmack und es kaut sich sehr schön. Also, kann ich empfehlen.
Ja gut, aber wenn es das Rote Beete ist, dieses, was ich jetzt meinte, mir fällt der Name gerade nicht ein, das ist ja wirklich aus künstlich gezüchtetem Fleisch, ne?
Naja, keine Ahnung. Also ich bin jetzt auch schon seit Ewigkeiten tatsächlich Vegetarier. Insofern, ich greife auch gar nicht so sehr auf diese Ersatzprodukte zurück, sondern ich esse einfach relativ viel Gemüse so.
Finde ich auch eigentlich, also ganz ehrlich.
Für mich ist das Entscheidende halt wirklich auch einfach der Geschmack, ne? Also wenn ihr halt von euch aus sagt, ja, pass mal auf, das Zeug schmeckt halt und es ist vielleicht auch für den Körper jetzt nicht unbedingt das Schlechteste, was willst du denn dann mehr von einer Mahlzeit, ne? Du willst ja einfach nur, dass das Zeug, was du die ganze Zeit in dich reinschaufelst, dann idealerweise auch nach richtig leckerem Zeug schmeckt. Und die ganzen Gewürze und so weiter, das ist halt ohnehin vegetarisch und vegan. Also da kannst du schon dafür sorgen, dass relativ viel auch nach relativ viel schmeckt. So, das ist halt, was will ich da mehr? So, und wenn man eh aufgewachsen ist mit Mikrowellenkartoffeln, dann um Heidewitzka, ne, dann kannst du wirklich aus allem richtig leckeres Zeug machen.
Mhm. Ja. Aber es ist immer schon ein bisschen mit Aufwand verbunden, ne? Das muss man auch sagen. In dem veganen Monat zumindest. Also,
Ich hab damit nicht so ein großes Problem, weil ich immer weiß, wofür ich es mache halt. Also, ne, wenn ich die Zeit investiere, mache ich das ja, weil ich wirklich weiß, dass ich danach ein leckeres Essen einfach für mich habe. Und das motiviert mich dann auch hinreichend. Also, ich finde das cool.
Okay. Ja, also ich glaube auch, dass du ganz gut kochen kannst, was du mal so erzählst. Du bist ja auch ein, ich will nicht sagen, kochnah. aber du kennst dich da ja auch aus, ne? Also immer wenn ich sage, ja, ich baller mir meine Fertignudeln von Lidl rein, die super lecker sind. Das ist auch ein absoluter Geheimtipp. Das sind das leckerste Fertiggericht, was ich je gegessen habe. Das sind so, Was sind das? Bolognese-Nudeln mit Knoblauch und die sind
nicht
tiefgefroren. Mhm. Und ich weiß gar nicht, aber vielleicht kennt das der eine oder andere von Lidl. Ich habe das durch Zufall entdeckt und ich bin süchtig nach diesem Zeug. Das ist
in so einer Schale?
Ja, genau. Und das schmeckt wie im Restaurant. Also es ist auch nicht richtig, richtig doll teuer und ich bin total begeistert davon. Das ist eigentlich mein absolutes Lieblingsessen. Und ja, ihr wisst ja, durch Depressionen und so kriegst du deinen Arsch auch einfach nicht hoch, oft. Und dann ist es einfach ganz geil, das einfach in die Mikrowelle zu ballern und ein gutes Essen zu haben. Ich möchte noch mal, wo wir gerade bei, wo Krömer wieder rumweint zum Thema Depressionen, möchte noch mal eine kleine Sache sagen. Ich hab heute darüber nachgedacht. Ich bin in Sachen Flames ja wirklich ein bisschen abgestumpft über die Jahre. Und ich rede da ja nicht so oft drüber, weil ich immer denke, ja, die Leute sollen diese Aufmerksamkeit auch nicht kriegen und so weiter. Ich habe ja vor ein, zwei Wochen einen Blog-Eintrag geschrieben über meine Depression und wie es mir ging. Und es ist ja immer so, dass es immer so ein Auf und Ab ist. Und Ende des letzten Schuljahres, Anfang der Ferien, ging es mir halt sehr, sehr schlecht. Mal wieder sehr, sehr schlecht. Und dann habe ich das zum Glück in den Griff gekriegt, wieder Medikamente umgestellt, yada, yada. Und habe dann einen Blog-Eintrag drüber geschrieben, weil ich muss sagen, ich schreibe die eigentlich ganz gerne. Ich werde immer wieder fragen, warum machst du das öffentlich und so weiter. Es ist auch ein Stück weit therapeutisch, ehrlich gesagt, das zu schreiben, das alles mal auszukotzen, wie scheiße es dir geht. Mir tut das gut. Jetzt werden viele sagen, ja, Krömer, du willst ja nur die Aufmerksamkeit und dass die Leute irgendwie sagen, wie toll du bist oder dir das Arschloch pudern oder sonst was. Keine Ahnung, so selbstreflektiert bin ich ehrlich gesagt nicht. Mir tut es einfach gut, deshalb mache ich's. Aber in den letzten Blog-Einträgen, die ich zu diesem Thema geschrieben habe, waren so, also natürlich sind immer Flames dabei, ist ja klar, das übliche Jada Jada, du bist es nicht mehr und hör endlich auf und ich wüsste nicht, dass ich irgendwann in den letzten Jahren gesagt habe, dass ich denke, dass ich es noch bin, aber ist ja auch egal. Aber was mich, ich will nicht, triggern tut es mich nicht, es ist so, was ich einfach so runterschlucke oder mittlerweile einfach nur irgendwie hier Spam-Ordner klicke. Aber ich finde, man könnte das mal thematisieren, weil also es sind bestimmt immer eine Handvoll Kommentare dabei in Richtung, wann bringst du dich endlich um und irgendwie mach Schluss, wirf dich von Zug und so weiter. Und wie gesagt, ich bin abgestumpft und das macht mir auch eigentlich nichts mehr aus. Aber ich habe heute mal bei der Autofahrt von meinem Friseur darüber nachgedacht. eigentlich ist es ein ziemlich Armutszeugnis für unsere Gesellschaft, dass bei jemandem, der so am Boden ist, wie ich es teilweise bin, Leute wirklich in die Kommentare schreiben, irgendwie bring dich doch einfach um. Das ist natürlich jetzt ein sehr, 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 sehr deepes und schwieriges und schweres Thema. Aber ich finde, also ich wollte das jetzt mal thematisieren, habe ich mir vorgenommen. Ja. Um einfach auch mal das öffentlich zu machen, was es für Menschen da draußen gibt. Und es geht nicht darum, irgendwie jemanden zu treten, der am Boden liegt. Es geht, das ist ja wirklich, also ich weiß nicht, inwieweit das strafrechtlich irgendwie relevant ist, wahrscheinlich nicht, aber ich finde es einfach eine unglaublich, mir fehlen richtig Worte dafür, eine unglaubliche Armutserklärung für Menschen. Also, was?
Ich glaube aber, also die ja. Leute, die gehen ja jetzt nicht gezielt auf dich, weil du jetzt vulnerable bist, sondern das ist jahrelanger Hass, der auch komplett falsch ist und so weiter, ne? Und die hören halt nicht auf und dann treten die immer nach. Und da muss man ganz klar sagen, das ist absolutes Arschlochverhalten. Wenn das jetzt hier wer hört, Junge, damit müsst ihr aufhören. Das ist nicht gut für euch selber. Das ist nicht gut für jemand anderen. Und das ist auch keine Art und Weise, ein Leben zu leben. Also, das Leben sollte doch vorangehen und du möchtest im Prinzip, dass es allen um dich herum gut geht. Und das ist doch wirklich die simpelste Form von Moralität, die sich durch die gesamte Geschichte der Menschheit und durch alle Kulturen zieht, ist, ne, machen nichts mit wem anders, was du nicht auch haben willst. So. Ne, also, ekelhaft.
Ich weiß nicht, also ich denke, deine These ist da durchaus berechtigt. Das sind Leute, die über viele Jahre irgendwie so eine Hassliebe aufgebaut haben. Ich meine, und länger auch dabei sind. Ich meine, wie gesagt, ich habe mich an die Flames gewöhnt. Ich rede da schon seit Jahren eigentlich nicht mehr drüber. Und es ist ja auch nicht so, dass ich, wenn ich so einen Comment sehe, anfange zu heulen, dass einfach ein Klick, Spam, Bam. Und es ist ja auch nichts Neues. Es ist ja nicht so, dass das jetzt irgendwie besonders für mich erschreckend wäre. Weil auf so einem Niveau, ich möchte nicht wissen, was andere Leute, die jetzt in dieser Zeit wirklich, wirklich große Communities haben, was die über sich ergehen lassen müssen. Ja. Aber es gibt solche Menschen im Internet und da ja, die verfolgen jemanden lange und wie du schon sagst, ne, da türmt sich so ein Hass auf gegen die Person, weil man sie irgendwann mal gebannt hat, weil man ihnen irgendwann mal Kontra gegeben hat, weil man vielleicht eine Nähe nicht wollte, die diese Person wollten. Was auch immer. Aber also jemanden dazu aufzufordern, sich umzubringen, finde ich
relativ krass. Ist definitiv drüber und ist ja auch keine Lösung für die Menschen selber. So, das hat Dennis schon thematisiert. Das hast du auch, glaube ich, schon hinreichend gut gesagt. Der Punkt, der mich da eher so ein bisschen bestürzt, weil ich das auch über die letzten Jahre eher so wahrnehme, auch das ist jetzt eher wieder meiner subjektiven Natur geschuldet, ist, dass es einfach eine größere Anzahl von Menschen gibt, die wirklich auch in diesem Form von Zustand fast gefangen sind, auch regelmäßig irgendwie Dampf ablassen zu müssen, irgendwie noch auf andere Leute unter einem zu treten und zu spucken und dass diese Form von sehr negativer Energie halt von den Leuten, die eh auch schon, also die sind ja selber am Boden in aller Regel. So, das macht ein Mensch, der so einen Kommentar ablässt, ist ja nicht jemand, der einfach gesund in aller Regel irgendwo im Leben steht und ne, sich einfach mal irgendwie bei einem Glas Champagner abends um 18 Uhr irgendwie auf dem Sofa sich überlegt, okay, jetzt flame ich mal jemanden, dass er sich bitte umzubringen hat. So, das ist einfach, glaube ich, ein größeres Problem, was auch bis hierhin nicht so richtig angegangen wird. Und das ist.
Ich frage mich bei sowas immer, also es ist ja eine Verrohung auch.
Ist eine Form von Sittenverfall fast.
Genau. Also es ist eine Verrohung von einer Diskussionskultur. Und ich frage mich immer, wie ihr gerade schon angeschnitten habt, was sind das für Menschen? Sind das Menschen, die ganz normal sind und einfach.
Keine Menschen, denen es gut geht. Also einfach keine Menschen, denen es gut geht. Und davon werden es immer mehr. So, das ist, und die Leute, die da drin sind, die kommen da auch derzeitig oder ne, meinem sehr subjektiven Eindruck aus den letzten 10, 15 Jahren auch nicht mehr so einfach raus, wie das vielleicht noch vorher der Fall war. Auch wenn ich das nicht hundertprozentig weiß, weil natürlich diese Form von, sag mal, Kommentarfunktionen und irgendwie Leute im Internet beleidigen jetzt auch nicht schon bereits seit Jahrzehnten existieren würde, sondern erst so seit vielleicht 2 Maximum, ne, je nachdem, wie lange man da irgendwie unterwegs war und auch. Vor 20 Jahren wirst du auch selber natürlich noch aus eigener Erfahrung wissen, war das, was man ins Internet geschrieben hat, noch nicht so von einer derartigen Verrohung geprägt, wie es heutzutage der Fall ist, wo man einfach gar keinen Filter mehr hat. Also dementsprechend ist das, glaube ich, einfach ein auch fast schon gesamtgesellschaftliches Problem in einem Ausmaß und in wirklich Schwere, in der es derzeitig auch von keiner Seite mal irgendwie vernünftig behandelt wird. Und das ist eigentlich auch schon ein sehr großes Problem in sich, ohne jetzt natürlich das Tun dieser Leute in irgendeiner Art und Weise rechtfertigen zu wollen, weil das natürlich nicht das Ventil ist, aber das dahinterliegende Problem ist ja einfach wenn es diese Menschen nicht gäbe, die der Meinung wären, diese Kommentare schreiben zu müssen, damit es ihnen irgendwie besser geht oder damit sie sich irgendwie gerade in ihrer Situation mit dem, was sie haben und fühlen und so weiter, besser fühlen, dann hätten wir ja auch dieses Problem nicht mehr, dass irgendwelche Kommentare geschrieben werden, weißt du? Weil wenn es jedem einfach gut ginge, würde keiner mehr irgendeinen Hate-Kommentar schreiben. Das ist so das sehr Simple, worauf ich es hinunterbrechen würde auch.
Es gibt auf jeden Fall so viele Probleme, dass eine einzelne Sache ist es halt nicht. Ne?
Das ist kein eindimensionales Problem, safe.
Genau. Ja. Also zum einen, ne, wir blicken immer so viel mit so rosarote Brille aufs Internet vor 20, 25 Jahren zurück. Und es stimmt natürlich auch, dass der Ton damals ein anderer war. Das lag aber auch daran, dass das Internetkultur, auch wenn es das Internet gab, immer noch sehr zersprenkelt war. Ne? Also du bist ja im Prinzip so deine 6 Seiten abgelaufen, warst vielleicht in irgendeiner Form von Forum involviert und die Tonalität hat dich dann geprägt. Ne? Und das war dann ja auch kleiner im Scope. Mittlerweile ist das Internet ja noch ein viel größerer Teil des Lebens und es ist Algorithmen pushen bestimmte Narrative, auf die du halt empfänglich bist oder die gestreut werden sollen. Dann hast du Leute, die zunehmend ja so verwahrlosen sozial, das wird ja auch immer wieder thematisiert, dass aufgrund der Kinderlosigkeit und dass Familien zersplittert werden. Und
aber meine Frage ist ja, warum verwahrlosen die? Ne? Die verwahrlosen ja jetzt nicht einfach, weil es das Internet in dieser Form gäbe, sondern weil es halt darunterliegende größere Probleme gibt, die nicht angegangen werden. So,
genau, also wie zum Beispiel halt ne, familiäre Strukturen, dass die 40-Stunden-Woche auch ein Workless-Problem ist, vor allen Dingen, weil dein Alltag ist immer noch darauf ausgelegt, dass irgendwer zu Hause ist und Quatschkram macht, ne? Also nicht Quatschkram, sondern sauber machen und so weiter oder sich um alltägliche Sachen kümmert. Dass der Druck größer wird, dann kriegst du ständig irgendwelche negativen Sachen. Die Leute, die diese psychischen Probleme haben, die dir sowas sagen, die hatten früher gar keine Möglichkeit, das anders auszudrücken. Die sind dann vielleicht vor 30 Jahren, keine Ahnung, losgelaufen, haben eine Scheune angezündet. Weil irgendwo muss ja der Hass, die Wut und was weiß ich nicht hin. In der Regel ist es ja, also gerne Psychologen, hey, erklärt uns das in den Kommentaren. Ich wette, du hast welche in der Community.
Klar, ja. Ja, glaube ich, ja.
Da würde ich für wetten, aber worauf wollte ich jetzt hinaus? Die Leute haben halt keine anderen Möglichkeiten mehr so, ne? Also viele Leute machen das halt. Wir verurteilen das jetzt hier einfach mal. Ich weiß nicht, was wir ansonsten noch so zu sagen sollen, um ehrlich zu sein. Ich find's furchtbar, es tut mir wahnsinnig leid für dich. Ich find's gut, dass du nicht darauf hörst, weil auf gar keinen Fall, Steve, ne? Du weißt selber, du wirst geliebt, du hast eine Community, du hast einen Sohn. Du bist eine Bereicherung für diese Welt. Also von daher, hör nicht auf die.
Wie gesagt, ich bin da abgestumpft. Ich lasse sowas nicht mehr an mich ran. Weißt du, weil ich mache das jetzt über 20 Jahre und ich hab alles erlebt. Wirklich alles. Und
Gamescoms offensichtlich.
Doch, Gamescoms auch. Mich hat übrigens jemand gefragt, ob ich dieses auf die Gamescom gehe. Und ich muss ehrlich sagen, um jetzt mal aus dem Thema wieder auszubrechen, ich war zu der Hochzeit des Just Network, weil ich ja jedes Jahr auf der Gamescom. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe mir die Gamescom dadurch ein bisschen abgewöhnt. Ich habe da absolut gar keinen Bock, dahin zu gehen und mich da stundenlang bei der Hitze in kleinen Hallen durch kleine Hallen zu quetschen und in ewig langen Schlangen anzustehen. Irgendwie gerade jetzt nicht.
Auf dem Pressetag? Nee, gibt's eigentlich auch nicht mehr so richtig.
Weiß ich
nicht mehr.
Das ist der Mittwoch. Doch.
Echt? Ja, genau. Also ist immer noch der Mittwoch scheinbar, ja. Genau.
Aber das sind immer noch so viele Leute wie jetzt sonst auch an den anderen Tagen, oder nicht?
Also dieses Jahr ist. Dieses Jahr sind die mit der Akkreditierung wesentlich penibler und selbst viele Content-Creator, die zum Beispiel 400 CCV auf Twitch haben, die werden nicht genommen. Du kannst 10.000 Klicks auf ein YouTube-Video machen, 7-mal die Woche, du wirst nicht genommen. Und so weiter, ja. Also die sieben da so richtig durch, auch mit Kindern von Leuten oder wenn, was ja auch so beliebt war, es gab ganz viele Leute, die gesagt haben, ich habe ein presserelevantes Studium, dann haben die ihre alten Studienausweise benutzt und sich damit dann halt am Pressetag reingeschlichen. Die sollen auch alle nicht mehr so stattfinden.
Okay, na gut, ja.
Ja, wie gesagt, wir waren früher jedes Jahr da, irgendwie mit Pape, mit Gaucho, mit Taddy und Daniel und das war immer ganz nett, aber also das war nett, weil ich mit den Leuten da war. Das, also alles andere war immer für mich Qual, irgendwie dabei 80 Grad in diesen viel zu engen oder viel zu wenig großen oder angepassten Hallen mich dadurch zu quetschen und dann ewig anzustehen, um dann mal 3 Minuten irgendwas zu spielen, was du irgendwie in ein paar Wochen dann sowieso spielen kannst. Marist gibt zum Beispiel fährt jedes Jahr hin und liebt das auch. Gut, Dennis muss beruflich dahin, aber so hast du da auch, also würdest du, wenn du das nicht hättest, gerne auf die Gamescom gehen, Dennis?
Ich würde, wenn ich könnte, ne, also wenn ich da jetzt nicht beruflich hin müsste, ich bin ja dieses Jahr von Dienstag bis Sonntag da. Wow. Dann würde ich nur am Mittwoch kommen, am allerliebsten, und dann halt mit meinen Kindern. Und dann hat das einen ganz anderen Effekt, so, ne? Ich glaube, die werden begeistert davon. Also die Gamescom bietet ja halt wesentlich größere so Schaustellelemente, sag ich jetzt mal, ne? Und wesentlich mehr Möglichkeiten heutzutage, abseits von Videospielen, Entertainment da zu finden, ne? Also Netflix hat ja gefühlt eine halbe Halle. Du findest Warner, du findest Sony, und dann gibt's ja noch diese Unterhallen, das sind ja die Achter sind das, glaube ich, oder die Viererhallen. Und da gibt's ja dann ganz andere Sachen, also selbst für Leute, die zum Beispiel nichts mit Spielen zu tun haben, aber so mit Nerdkultur generell, da wirst du ja auch irgendwie glücklich, ne? Es gibt eine Cosplay-Arena.
Aber meinst du, dass das jedes Jahr für deine Kinder wieder interessant wäre? Weil ich finde, man hat sich da so schnell satt gesehen.
Und ja, wir, ne? Wir sind aber auch übersättigt. Wir haben 40 Jahre lang diesen Kram so konsumiert. Aber wenn ich da jetzt mit meiner 7-Jährigen hingehe, ich sag dir, die hat Spaß, bis die 12 ist. Locker. Also ohne Probleme. Ich glaube, die würde das jedes Jahr feiern. Die haben ja noch nicht alles gesehen, die kennen noch nicht alle Spiele, die kennen viele Marken nicht. Die sind ja ganz anders beeindruckt. Du, ich laufe manchmal mit meinen Kindern auf einen Spaziergang, die finden einen Stock, der sieht aus wie eine Pistole. Und dann ist das 3 Wochen das Premium-Toy.
Das ist schon geil auch. Ja, ist das denn wenigstens auch ein richtig schöner Stock?
Wir haben jetzt gerade einen riesen Gewehrstock auf dem Balkon liegen. Der war mit Alexandra vor 3 Wochen spazieren. Und dann haben wir so getan, als würden wir die Hexe Barbario, nennen wir die, meine Schwester mal erfunden. Und die lebt hier in der Gegend. Und meine Kinder müssen die regelmäßig aufhalten. Und dann laufe ich so 2 Stunden durch Flora und Fauna, ne? Wald auf, Wald ab. Und dann finden wir immer Zauberstäbe und hast du nicht gesehen. Und dann jagen wir die und retten halt quasi Göttingen. You're welcome, Göttingen. Ich habe noch keinen Tag gehört.
Das war so Masse, ja.
Und wenn die Stöcke richtig gut sind, dann dürfen sie die mit nach Hause nehmen und dann kommen die so auf Stock-Imperium.
Wäre da denn sonst auch einer dabei, den man ansonsten irgendwie für Steve zurechtschnitzen kann, damit er den als Gehstock benutzt demnächst?
Wow. Ja, da ist auch einer dabei, der ist ein bisschen größer. Also da kann man sich locker drauf abstützen. Aber zur Gamescom, ich würde hingehen. Ich hab auch immer Bock auf die Gamescom so, ne, weil es halt abseits von Geschäft ist das für mich immer eine Möglichkeit, Leute zu treffen, die ich ansonsten das ganze Jahr nicht sehe.
Mhm.
Ich treffe da wirklich viele. Der
Bewährungshelfer ist auch da. Okay. Der Bewährungshelfer ist auch da, sage ich gerade. Bono, du warst natürlich immer in Sachen E-Sports auf der Messe. Wäre das für dich noch interessant? Oder würdest du da nur hinkommen, wenn du wieder irgendjemanden hast, der dir unglaublich viel Geld in den Rachen wirft?
Also ich habe, glaube ich, so für 10 Jahre roundabout jedenfalls war ich irgendwie auf der Gamescom. Also seit das in Köln war auch das erste Mal. Ich war also klar, es gab es ja damals schon als Games Convention irgendwie in Leipzig, aber das war nichts, wo ich jetzt irgendwie aktiv gewesen wäre, sondern ich glaube so ab dem ersten Jahr, an dem es in Köln war, so 2011, 2012 rum, roundabout muss das gewesen sein. Und dann bis Corona war ich eigentlich jedes Jahr da. Das heißt jetzt entweder halt in irgendeiner Funktion wirklich, wo ich auch Moderationstätigkeiten übernommen habe oder an irgendwelchen Ständen war, zum Beispiel anfangs mit N-Faculty, vielleicht sagt dem einen oder anderen noch damals das E-Sport-Team N-Faculty was eben auch damals schon ein Verein war und dann war es eben auch in Köln ansässig mit einem eigenen Vereinsheim und hatte dann auch eine eigene Präsenz mit dem Land NRW eben auf der Gamescom selber. Da haben die immer irgendjemanden gesucht, der da auch irgendwas mit den Kids und so weiter machen konnte und da war eben FIFA immer ein wesentliches Spiel, was man einfach halt mit Kids spielen kann, weil es halt keine Altersfreigabe und so weiter benötigte. Ne? Also das konnte man dann familienfreundlich auch vermitteln und dann hat man eben irgendeinen Spinner gesucht, der das auch einigermaßen, sagen wir mal, wortgewaltig auch untermauern konnte und dann durfte ich das machen. Oder sei es dann eben auch für natürlich dann die ganzen Playtests, weil EA Sports ja auch mit EA selber ja in Köln sitzt und deswegen immer schon auch eine große Präsenz auf dieser Messe hatte und dann die Leute eben auch eingeladen hat, um dann frühzeitig und relativ lange auch schon das Spiel zu spielen, was dann damals immer so ein, zwei Monate oder so weiter halt später rausgekommen ist. Aber mittlerweile muss ich einfach ehrlicherweise sagen, also schon für die letzten 2 Mal oder so, die ich da war, war ich damals nur im Rahmen irgendwie von der virtuellen Bundesliga da, also wirklich als dann jemand, der sich dafür interessiert hat, wie das Spiel ist, wie das Spiel auch einfach nur in diesem Zustand momentan existiert und dann bin ich da nur für einen Tag auf die Messe hin, hab da wirklich einen Tag lang abends bis abend, ne, also von morgens bis abends einfach da gesessen, mich in dieser Business Lounge irgendwie komplett am EA-Buffet weggefressen, was da immer kostenlos auch für die ganzen Leute war, das war Choc-Güzel, wie die Kids sagen. Und dann habe ich da einfach die ganze Zeit gezockt und bin dann wieder abends nach Hause gefahren, zack, fertig. So, ne? Und jetzt bestenfalls in dem Rahmen würde es mich immer noch reizen. Aber auch dafür mache ich es schon seit Corona nicht mehr, ne? Also ich fahre sonst gerne auch mal nach Köln, einfach so grundsätzlich dann eben in halt, ne, da in ihre ihre Hallen, würde ich fast schon sagen, die sie da ja haben, irgendwie am Kölner Hafen, auch nach wie vor am Zollhafen, um das einfach dann im etwas entspannteren Rahmen zu machen, als jetzt auf einer wirklich einigermaßen auch überfüllten Messe, die natürlich dann über die Jahre hinweg auch immer voller wurde. Das nervt mich einfach zu sehr, ne? Deswegen reizt mich an der Gamescom selber auch, fürchte ich, mittlerweile nicht das Geringste. Bin aber auch kein klassischer Gänger halt für irgendwelche Festivals oder halt für irgendwie so größere Messen halt im Allgemeinen. Dementsprechend bin ich einfach nicht die Zuschauerschaft für sowas, schätze ich. Läuft auch zu wenig Fußball, ne?
Und weißt du eigentlich, was Chocuzel heißt?
Nö. Aber was wichtig war für mich früher, und das kann ich auch sagen, mittlerweile gibt's den nämlich, glaube ich, in dieser Form nicht mehr, im Kölner Hauptbahnhof, ne? Und über den Kölner Hauptbahnhof geht ja relativ viel von auch der letztendlich irgendwie Zuschauerschaft oder die Leute, die dann auf die Gamescom gehen, ne? Da war früher ein relativ guter Burger King drin, ist aber mittlerweile nicht mehr. Also könnt ihr euch nicht mehr drauf vertrauen.
Ja. Also für alle irgendwie, ich komme ja aus dem Bremer Ghetto, Gröpeling. Chocuzel bedeutet so sinngemäß sehr hübsch, sehr schön, sehr toll, richtig toll, so. Nur für alle, die das mal übersetzt haben wollen. Ich helfe gerne, weil Türkiye, sag ich immer, ne?
Safe.
Ihr Lieben, ich möchte ganz kurz, wir sind schon im Bereich, aber wir haben heute so schön gequatscht ohne festes Programm. Das sind immer die besten und schönsten Podcasts, finde ich. Wo wir einfach von der Side of Life rüberkommen. Ne?
Wie Bruno, der Gary B. Anderson hier. Ja, komm.
Ich möchte ganz kurz mit euch.
Wie talkst du eigentlich mit mir?
Ich möchte ganz kurz mit euch, mit der Community vor allem, weil ich glaube, dass weder Bono noch Dennis es gesehen haben, über das Staffelfinale der dritten Staffel von House of the Dragon sprechen.
Wegen mir kannst du spoilern, ich weiß ja, was passiert.
Ist mir egal. Bono, wie sieht's mit dir aus?
Jung. Ja, kein Interesse. Also.
Hast du mir irgendwann gesagt, dass du angefangen hast, die Serie zu gucken?
Stimmt, hatte ich auch. Und ich fand die erste Staffel auch super. Und in der zweiten Staffel habe ich, glaube ich, dann zweimal wieder angesetzt bei irgendeiner mittleren Folge, Folge 4 oder 5 oder sowas. Und habe es dann nicht weitergemacht, weil es mich einfach auch in dem Rahmen nicht mehr sehr interessiert hat. So, das war einfach, das hat mich wieder verloren, soll ich sagen.
Ich habe jetzt nicht im Netz verfolgt, wie groß der Hate gegen die Staffel ist. Auf IMDb haben die alle ganz ordentliche Bewertungen, die folgen. Haben wir, glaube ich, letzte Woche drüber gesprochen. Vor allen Dingen die erste, die zweite Folge und die vorletzte sind sehr gut bewertet.
Hier so Mitte 8, ne?
Ja, genau. Und warte mal, ich muss mal eben gucken, was das Staffelfinale bekommen hat. Das interessiert mich jetzt, bevor ich darüber rede.
Ich habe uns heute Silo gesehen, ne? Also für alle Leute, die sonst Silo gerade noch verfolgen, das ist also.
Hatten wir letzte Woche im Podcast.
Ein Vibe auch. Ja, siehst du, ja, klar, ne? Verstehe ich. Ted Lasso auch schon Folge 2 gesehen.
Nee, ich habe nicht reingeguckt.
Ich nehme es mir mal vor. Ich weiß auch nicht, warum ich es noch nicht gemacht habe, aber mache ich gleich noch.
Ja, du.
Okay, also Staffelfinale 9,3, habe ich mir auch gedacht, weil das war awesome. Also, ihr Lieben, wenn ihr das noch nicht geguckt habt, es noch sehen wollt, dann würde ich sagen, genau, dann macht den Peter lustig, wollte ich auch gerade sagen, lustig. Schaltet ab, wir verabschieden uns schon mal von euch, wir hören uns nächste Woche in alter Frische. Denkt daran, dann ist diese Streamerin, der ich folge und die so super nett ist und bei Sauerkraut dabei war, wird dann hier zu Gast sein. Die
Termine nehmen auch.
Die Valera, ganz tolle Person und da freue ich mich schon drauf. Bis dann, macht's gut. Wir wollen euch nicht spoilern. Alle, die jetzt hier bleiben, haben es entweder gesehen oder haben das Buch gelesen, so wie Dennis und so weiter und so weiter.
Ich oder haben einfach sagen, kein Problem mit Spoilern.
Oder es interessiert sie einfach überhaupt nicht, kann auch sein. Ja. Und die wollen nur hören, wie wir darüber reden, was weiß ich. Oder sind zu faul auszuschalten, whatever. Also, ich fand die gesamte dritte Staffel, ich fand die zweite ja auch nicht schlecht. Die wurde ja komplett zerrissen. Bruno war ja auch nicht so begeistert gerade davon. Ich fand die zweite Staffel auch gut, aber ich finde die dritte Staffel ist einfach noch mal vielleicht sogar die beste Staffel von der ganzen Serie, könnte man vielleicht sogar sagen. Ich glaube, Atze hat uns letzte Woche erzählt, dass sie die zweite Staffel verkürzen mussten wegen einem Autorenstreik oder so. Ich meine da irgendwas. Deshalb sind Dinge, die eigentlich da rein sollten, jetzt auch in die dritte Staffel quasi gerückt. Also ich bin sehr begeistert von der dritten Staffel. Und das Staffelfinale war absolut awesome. Ich kann natürlich jetzt nicht beurteilen, inwieweit die dritte Staffel gegenüber dem Buch abweicht.
Das kann ich nicht sagen.
Das, ja, Atze hat da was angedeutet letzte Woche. Ich weiß es schlicht einfach nicht. Ich finde es absolut großartig. Und ich finde es so großartig, dass ich nicht mehr ausgehalten habe. Und es gibt einen sehr guten, was, TikTok oder Instagram-Channel, der sich mit der gesamten Lore auseinandersetzt und der irgendwie auch eine Story hat oder ein Video hatte, wo drin stand, was euch jetzt in der letzten Staffel erwartet. Das heißt, ich habe mich spoilern lassen, weil ich es unbedingt wissen wollte. Ich spoilere euch jetzt nicht, ihr Lieben, keine Angst. Aber ja, ich konnte es einfach nicht mehr aushalten, weil ich es so spannend fand. Für mich, ehrlich gesagt, als jemand, der die Bücher nicht gelesen hat, der keine Ahnung von der Lore hat, von der Lore vielleicht schon, aber ich habe es einfach nicht kommen sehen, dass der Drache von Feuer?
Sunfire.
Sunfire, genau. Dass der war tot. Der ist in der letzten oder in einer letzten Folge der zweiten Staffel gestorben. Das habe ich nicht vorausgesehen. Wahrscheinlich viele von euch schon. Wenn man so rückwirkend jetzt guckt, irgendwie, wie heißt der nochmal? Heißt der Aegon, ne? Heißt der? Der verbrannte im Gesicht?
Aemond.
Ich kann die alle nicht auseinanderhalten mit den Namen. Aemond?
Damon ist Doctor Who.
Ja, genau.
Dann gibt's Aemon und Aegon. Aegon the Unworthy ist das, glaube ich, dann. Ne? Ich glaube, der Verbrannte ist Aegon.
Aegon, okay. Der ganze Arc von ihm in der Staffel ist so, okay, er geht weg, irgendwie er flüchtet und irgendwie kriegt nur Scheiße ab, irgendwie muss Klo sauber machen irgendwie und betrauert dann seinen Drachen. Eigentlich, wenn man schlau wäre, also anders als ich, hätte man das vielleicht voraussehen können. Aber ich meine, der ist gestorben. Der liegt noch da, er steht daneben und sagt irgendwie, ja, ich glaube, er schläft nur. Und ich denke, okay, jetzt hat er völlig den Verstand verloren, alles klar. Keine Ahnung, das ist nur eine Frage der Zeit, bis der stirbt, war das für mich so. Und dann dieser Moment, wo diese Armee dann vor ihm steht, ihn auslacht. Und ich denke nur, okay, was machen sie jetzt? Bringen sie ihn jetzt der Königin oder was passiert jetzt? Ich habe das nicht kommen sehen. Und ich stand wirklich vor dem, ich glaube, ich habe es in meinem Bett auf dem iPad geguckt. Ich stand wirklich mit offenen Augen und was? Dass auf einmal der Drache hinter ihm auftaucht mit dieser geilen CGI, obwohl er war so geil. Aber der Moment war einfach so stark und er hochguckt und was? Und dann ihn dann Feuer speien lässt und der Armee, das war schon echt geil. Und ich muss auch sagen, ich weiß nicht, ob es in den Büchern auch so ist, aber diese Wandlung der Königin, der, auch dieser Name fällt mir jetzt gerade nicht ein,
Rhaenyra,
genau, die irgendwie, wo du in der Staffel extrem sehen konntest, ich will nicht sagen, wie sie sich zu einer Mad Queen entwickelt, aber wo sie immer mehr von der eigentlich sympathischen Frau, ich weiß nicht, ob ihr da draußen Team Schwarz oder Team Rot oder Team Grün wart, Grün sind die
Hightowers.
Ja, genau. Ich war immer Team Schwarz, ehrlich gesagt.
Ich bin immer gegen die Grünen, ehrlich gesagt.
Von daher war ich immer Team Rhaenyra und habe auch eigentlich mich sehr gefreut, dass sie auf dem Thron jetzt sitzt. Umso schmerzhafter, in Anführungsstrichen, war es während der Staffel, finde ich, ihre Wandlung mitzuerleben. Gerade jetzt am Ende der letzten Folge, die hat ja völlig den Verstand verloren irgendwie. Und ihr neues Outfit passt auch dazu. Sie ist jetzt die, ja, wie soll ich sagen, die mit aller Macht die Macht an sich reißen will, gerade diesen Monolog, den sie am Ende gehalten hat, irgendwie, dass sie dafür bestimmt ist, irgendwie die Welt vor dem Untergang zu beschützen und so. Und das ist schon eine krasse Wandlung. Das finde ich sehr, sehr gut dargestellt.
Und das natürlich ist halt der Punkt, ne? In Staffel 1 versteht sie und ihr Vater The Prince Who's Promised nicht korrekt. Beziehungsweise die Targaryens, das ist ja eins der Probleme ihrer Madness, dass die Visionen, die bekommen, halt so unvollständig sind und jeder interpretiert die dann halt falsch. Aber durch das falsche Interpretieren löst ja trotzdem die Kette aus, die so hätte passieren sollen, ne? Also so, als hätten die gar keinen freien Willen, kann man das ja nennen. Und das ist das genaue Gegenteil von dem, wie Rhaenyra in Staffel 1 halt oder in Staffel 2 sagt, ich bin jetzt Königin. Da schickt die ja Raben los und sagt so, ey, die haben mir doch alle versprochen, dass die mich als Königin sehen, die werden schon kommen. Ne, also so Diplomatie. Und das, was du da jetzt beschreibst, ich meine, ich kenn's ja jetzt auch, aber wo dann Diplomatie nicht mehr geklappt hat, dann ist die vollkommen Schugge und nimmt das andere Ende und sagt, dann mach ich's halt mit Gewalt.
Ja, sie ist halt, also in der Serie dreht sie völlig durch, als die Nachricht, dass Aegon halt noch lebt, ne, weil sie geht davon aus, dass er tot ist. Und in dem Moment, wo er dann da auftaucht, bei dieser feindlichen Armee und dann auch noch der Drache lebt, da kippt halt die Serie komplett. Also die dritte Staffel auch, ne? Sie ist halt auf einmal sowas von Macht besessen und geht dann auch gegen ihr eigenes Volk vor und so weiter. Das ist eine andere Person dann und das macht so spannend. Und das absolute Highlight der Staffel ist halt diese Schlacht am Ende um, wie heißt es, Trittbretten, wie heißt es, um diese Stadt, wo eigentlich Rhaenyra treue Leute wohnen.
Hamburgen?
Genau. Die heißt in Deutschland irgendwie irgendwas mit Trittbrett.
Trittstein?
Trittstein, irgendwie so, genau. Die ja im Besitz dieses auch verrückten Bruders von der Queen, von der ehemaligen Queen, also auch ein Hightower.
Ach so, der eine Hightower, der auch ein Kind erzieht, ne?
Genau, der quasi ja. Auch einen Sohn von den, also der halb Hightower, halb Targaryen ist, der den auf den Thron bringen will, so. Und also diese Schlacht ist awesome und vor allen Dingen, was in der vorletzten Folge ist so, dass dieser random Drachenreiter, dieser Alkoholiker oder dieser, ich weiß jetzt den Namen auch wieder nicht.
Versoffener Eragon oder was?
Ja, es ist ja so, dass also für alle, die das jetzt.
Ulf, genau.
Ja. Und der andere. Ja, und der Wikinger, whatever. Ulf.
Allein.
Hugh Highhammer oder so.
Genau. Man muss sich das so vorstellen: Rhaenyra will diesen Krieg gewinnen und hat ohne Ende Drachen irgendwie in ihrem Keller. Und normalerweise ist es so, dass nur Targaryens die Drachen reiten können, beziehungsweise weil die halt dieses spezielle Drachenblut haben, whatever. Das heißt, ich glaube, war das noch in Staffel 2? Ich meine ja.
Ja, am Ende von Staffel 2.
Nimmt sie einfach, sagt, Leute, pass auf, wir brauchen Drachenreiter, ihr könnt euch dafür bewerben, ihr müsst nur quasi den Drachen dazu bringen, dass er euch geil findet. Und ihr müsst möglichst Targaryen-Blut in euch haben, weil sonst werdet ihr aufgefressen oder verbrannt. Und dann gibt es halt diese random Drachenreiter, die für sie unterwegs sind. Und einer davon ist halt Ulf. Und Ulf ist halt irgendwie, heute würde man sagen, ein Alkoholiker, irgendwie, der irgendwie immer besoffen ist, gefühlt, und seine Pflichten dann gegenüber der Königin auch vernachlässigt, irgendwie Aufträge irgendwie nicht gut ausführt, ständig von Daemon irgendwie dem Onkel und gleichzeitig Ehemann von
jetzt nicht, ne?
Ja, klar, das ist bei den Targaryens nun mal so. Der ihm ständig in den Arsch tritt, weil er irgendwie Scheiße baut. Und dann verrät er halt in der vorletzten Folge, ist er halt bei diesem Hightower, über den wir gerade gesprochen haben, der quasi dieses Trittstein hält und verspricht ihm irgendwie, ja, ich werde für dich quasi Verrat begehen. Und wenn diese riesige Armee kommt, diese riesige Armee, also da war ja alles dabei, also alles, was Rhaenyra quasi unterstützt, wenn die kommt und hier Trittstadt einnehmen wollen, dann werde ich denen den Rücken fallen, und dafür verspricht dann der Hightower ihm irgendwie eine riesige Burg, yada yada. Und ich hätte nicht gedacht, dass das so einen Impact hat. Also die halbe Folge besteht ja daraus, dass dieser Hightower irgendwie die Stadt durchsucht, weil der Typ wieder durchgezecht hat und besoffen irgendwo liegt, was übrigens auch sehr gut inszeniert ist. Er kratzt ihm, er macht dann so eine Klotür auf, und der ist dann auf dem Klo eingepennt irgendwie, und alles riecht nach Scheiße mit runtergelassener Hose. Gibt ihm dann Backpfeifen, weckt ihn auf und sagt ihm dann, du wirst jetzt auf deinen Drachen gehen. Und das ist dann der Punkt, der vielleicht der biggste Impact der Folge ist. Er reitet dann auf seinem Drachen und er kriegt dann von diesem Hightower auch einen Arschtritt, sodass er dann von beide hasst. Und zuerst fackelt er quasi diese gesamte riesige Armee von Rhaenyra ab, und anschließend sagt er, ihr seid auch Hurensöhne, und killt dann irgendwie die ganze Hightower-Armee, beziehungsweise ganz Trittstadt. Irgendwie so heißt die. Und das ist dann das Ende. Und du weißt halt nicht irgendwie, wer hat jetzt überlebt und so weiter. Und dieser Hightower ist dann auch tot. Und wie das jetzt weitergeht, das ist natürlich der Cliffhanger dann. Das ist das Ende, was ich persönlich am Anfang gar nicht gecheckt habe. Dass nämlich dieser zweite random Drachenreiter, dieser Hugh
irgendwas Hugh Hammer oder so.
Ja, dass der mitfliegt, ne? Weil du siehst am Ende irgendwie drei Drachen, die dann wegfliegen. Und ich hab diesen Ulf-Verrat verstanden, aber dass die anderen Drachen auch noch hinter ihm herfliegen, das ist, finde ich, der ist doch der Verräter, warum fliegen denn jetzt andere Drachen auch mit? Das habe ich persönlich nicht so richtig verstanden, ehrlich gesagt. Das habe ich erst verstanden. Das habe ich erst verstanden, als ich den Spoiler gelesen habe.
Ah, okay. Ja?
Das will ich jetzt nicht vorwegnehmen, ihr Lieben, falls ihr sagt, nö, ich halte das aus, bitte Krömer, Spoiler jetzt nichts, mache ich nicht, braucht ihr keine Angst zu haben. Aber ich habe mir dann auch einige, und das ist das Gute, das kann ich euch auch raten, wenn ihr so in diesen Folgen so Fragen habt, wo ihr das Gefühl habt, das habe ich nicht so richtig verstanden. Auf YouTube gibt es verdammt gute Leute, das sind größtenteils Amerikaner, die quasi die Folge also so laufen lassen nach und nach und Szene für Szene, also größere Dinge analysieren und die Hintergründe erklären. Und das finde ich extrem hilfreich. Und die erklären auch die Szene am Ende. Und die gucken halt auf jede Kleinigkeit, was sehr geil ist. Denn ich kann, also das halbe Internet hat sich halt gefragt, was auf dieser Stickerei von der Tochter der Eisentower, die sich dann in der Folge das Leben nimmt. Elena. Ich weiß nicht, ob das im Buch auch so beschrieben wird, weil die stickt ja irgendwie die ganze Zeit in dieser Gefangenschaft, stickt die ja an diesem, was ist das? Es sieht aus wie ein Schal oder einfach eine Tischdecke oder einfach irgendwas. Die stickt ja und stickt ja und stickt ja. Und am Ende, nachdem sie sich das Leben genommen hat, guckt ja Rhaenyra auf diese Stickereien und dann sieht man das in groß. Und es wird sehr darum gestritten, irgendwie was darauf zu sehen ist. Also einige sagen, da ist Spoiler für die nächste Staffel mit drauf, weil irgendwie da sieht man vielleicht, ich meine, es heißt ja auch Dance of the Dragons, ne, da sieht man tote Drachen, die dann vielleicht in der sterben werden. Und dann sieht man da irgendwie, einige sagen, das soll Daenerys sein, wie sie dann später auf dem Eisernen Thron sitzt. Andere sagen, das soll Rhaenyra sein, die auf dem Thron sitzt mit ihrem Schwert. Und da wird also sehr viel, Nostradamus gespielt.
Targaryen Prophecies sind halt schwierig.
Ja, aber Helena hat seherische Fähigkeiten, das wird in der Staffel auch immer wieder erwähnt und immer wieder gezeigt. Man sieht auch diese Vision, die sie hat, wie sie selber auf ihrem Drachen reitet und so ein bisschen angezogen ist wie Rhaenyra. Wird auch, sieht sie in der Vision, wie sie dann Feuer speit. Der Drache sieht aber anders aus. Also ich hatte gedacht, vielleicht ist das nur eine. Sieht sie sich als Rhaenyra oder sie ist dann in dieser Vision Rhaenyra? Auch darüber wird gestritten, da passt der Drache nicht so richtig. Und sie hat ja einige Visionen und daran wird rumphilosophiert in der Fangemeinde. Lange Rede, kurzer Sinn, ihr Lieben, ich habe jetzt eine halbe Stunde verlabert für House of the Dragon. Ich bin sehr begeistert von der Staffel. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum George R. R. Martin da so rumgeheult hat. Weil ihm, die zweite Staffel war, also mit Verlaub, die schlechteste Staffel, aber immer noch nicht richtig scheiße. Und Martin hat ja gesagt, der Regisseur oder der Showrunner hätten den Kontakt zu ihm abgebrochen und da würde er doof finden und so weiter. Da hat man sich auch so ein bisschen den Ärger der Fans auf sich gezogen. Wie dem auch sei, es ist eine fantastische dritte Staffel geworden, wer immer auch dafür verantwortlich ist, wahrscheinlich immer noch dieselben. Und ich freue mich auf das Finale, was 2028 kommen soll. Für alle, die genauso gerne Game of Thrones Shit gucken wie ich. Nächstes Jahr soll schon die zweite Staffel von Dank und Eck kommen. Ja?
Oh, yes.
Und die sind ja an einigen Projekten dran. Es soll ja auch einen Film geben, der schon dran gearbeitet wird. Aegon's Conquest? Oder war das das Spiel? Nee, warte mal, das Spiel war irgendwas mit Armies of Westeros oder so? Ich bring das gerade alles ein bisschen durcheinander. Auf jeden Fall arbeiten die an einem Film, das weiß ich. Und an diesen zwei Serien. Und war das Aegon's Conquest, der Film? Ich meine ja, ich habe da so eine Tafel gesehen, wann was kommen soll. Also, wenn man Game of Thrones mag und die Welt, die George R. R. Martin da sich erdacht hat, dann wird man, glaube ich, in nächster Zeit viel Freude haben, weil ja, natürlich HBO auch merkt, irgendwie damit können sie, die Fanbase ist groß und HBO macht halt sowieso immer nur gute Serien, ähnlich wie Apple Plus ja auch. Und von daher wird es wahrscheinlich viel geben. Also ich habe sehr viel Spaß daran gehabt. Falls ihr es noch nicht geguckt habt, guckt mal rein. Falls ihr nur die Bücher gelesen habt, guckt mal rein. Und wenn ihr beides nicht habt, guckt auch mal rein, weil es ist wirklich schön. Ja, und damit sind wir durch für heute. Oder habt ihr noch irgendwas zu erzählen oder habe ich irgendwas vergessen? Oder? Okay.
Also nee, ich habe Vorschläge für Titel.
Okay, ich bin gespannt.
Also ich habe geschrieben, Professor Ludwig, bitte melden Sie sich.
Professor Ludwig, bitte melden.
Ludwig. Mit dem Bierkasten aus der Vorlesung. Steve in den Wechseljahren.
Wow.
Burger King Junkies. Jeder dritte Podcast-Host ist betroffen.
Ich finde ehrlich gesagt mit dem Bierkasten in die Vorlesung besser.
Und Duell der Fetten, Burger King vs. McDonald's.
Also mein Favorit, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber mein Favorit ist mit dem Bierkasten in die Vorlesung.
Aus der Vorlesung.
Aus der Vorlesung, okay.
Kannst du nie sagen, muss ja auch rein.
Beides, ja, ne? Also, es ist wirklich. Ohne rein und mit raus, das wäre auch geil.
Ist Schrödingers Bierkasten, der ist immer noch in der Vorlesung und auch irgendwie nicht.
Wenn ich Dennis Geschichten immer höre, dann passt das irgendwie für mich immer nicht zu dem Bild, was ich heutzutage von Dennis habe.
Ich bin hier, das sind ja auch, das vor 20 Jahren.
Ja, aber das sind, ja, du warst, glaube ich, mal, du richtig wilder. ich meine, was du sonst so erzählst, was vielleicht nicht für die Öffentlichkeit geeignet ist. Ja. Das passt, ja, aber Dennis erzählt schon so ein paar Sachen, ja, wie gesagt, okay, hinter den Kulissen, wo ich so denke, okay, alter Schwede, also der Junge hat auf jeden Fall gelebt, das kann man ihm nicht absprechen, ne?
Ich habe wilde Sachen gemacht.
So. Ja, aber das weiß ich.
So wirklich wilde.
Ich habe keine wilden Sachen gemacht.
Na ja, klar.
Ja, du warst auch nicht auf Gamescom so, ne?
Doch, ja, war ich.
Ja, zu den Zeiten, also.
Du hast quasi den neuen Thomas Gottschalk mit Joko und Klaas gekannt, bevor sie Thomas Gottschalk wurden. Ist auch was?
Nö, eigentlich nicht.
War doch schon so ein bisschen. Nö.
Wie auch immer, ihr Lieben, ich habe übrigens mir meine, ach gut, das interessiert wieder kein Schwein, ich erzähl's trotzdem, ich habe mir meine Wunsch-Pokémon-Karte endlich bestellt.
Ich habe immer noch Leos hier. Shit. Was? Ich habe immer noch Leos Pokémon-Karte hier. Muss ich noch abschicken, meine
ich. Ich habe mir für alle, die wissen sollen, welche, und es gibt ja durchaus Pokémon-Fans da draußen, endlich die Misty und Anton-Karte geholt. Die ist sehr teuer geworden in den letzten Monaten und gab's
nur irgendwie auch schön.
Für über 80 Euro, ne, gar nicht eigentlich. Und das war mir immer zu teuer und ich habe sie jetzt für 60 bekommen. Und die ist so schön. Und ich habe auch die zweite. Ich habe auch die zweite von Missy zusammen mit Lapras. Von daher habe ich immer darauf geschielt, die unbedingt haben zu wollen. Und ich glaube, dass das eine ganz gute Investition ist, weil die Karten, glaube ich, gerade diese besonderen und die Charaktere aus der Serie sind ja gerade mit Misty sind sehr beliebt und mit Misty gibt es nicht so viele Karten. Und daher, wenn ihr sagt, ich will ein bisschen Geld in Karten stecken und hoffe darauf, dass die irgendwann ganz viel Geld wert sind, sind die beiden Misty-Karten, eins mit Lapras und eins mit Anton im Wasser, vielleicht ein ganz guter Tipp von mir als Pseudo-Experten, möchte ich sagen. Aber ja, das zum Abschluss.
Wie laufen die ETFs?
Auch gut, kann ich nicht klagen. Es geht immer aufwärts. Vorwärts, immer rückwärts, immer. Ja, habe ich. 8 Euro. Da hatte 3
Wirklich?
Richtige. Ja.
8 ganze Euro. Okay.
Morgen gibt's 50 Millionen, da werden wir Millionäre.
Heute, oder? Nee, warte mal, ich habe heute noch gar nicht geguckt. Wollen wir eben live machen?
Ich bin vorhin einkaufen gegangen und Euro-Jackpot waren, glaube ich, 17.
Ich muss ehrlich sagen, wenn ich Millionen gewinnen würde, würde ich das hier im Podcast gar nicht zugeben, weil ich viel zu viel Schiss hätte, irgendwie, dass Leute meinen Sohn entführen oder mich oder beides.
Also ich würde es auch nicht im Podcast erklären, aber es würde Anzeichen geben, dass ich Millionär bin.
Ich fände es okay, weil dann keiner von euch mehr versuchen würde, mir meine Uhr zu klauen. Auch.
Ne,
ich würde es auch nicht versuchen, aber ne. Also,
ich habe nur 2 richtig diese Woche. Nur 2. Die 28 und die 6 als Eurozahl, leider.
Du hast eine 28 und eine 6 in deinen Zahlen. Das hast du jetzt auch bekannt gegeben. Das ist natürlich.
Also, ja, das ändert natürlich alles jetzt, ja. Weil alle dann genau die Zahlen von einem Loser wie mir nehmen würden. Krömer, den nehmen wir die auch, Alter. Wo Krömer
ist immer vorne, dass du dann weniger gewinnst, wenn die auch da sind. Ne? Das ist ja, auch.
Ja, aber Euro. Obwohl, eure Zahl, ja gut, whatever, scheiß der Hund drauf. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine ganz schöne Woche. Nächste Woche, wie gesagt, kommt die nette Streamerin vorbei. Dann haben wir bestimmt auch wieder einen spannenden Podcast, werden viele Fragen stellen.
Ist nicht mehr so langweilig wie mit mir, tut mir leid.
So war das nicht gemeint, aber das ist halt eine andere Ebene dann, ne? Also die ganze Perspektive aus Sicht einer weiblichen Streamerin finde ich höchst interessant. Bin gespannt, was sie uns erzählt und mal gucken, ob sie meinen Heiratsantrag endlich annimmt, weil ich muss ehrlich sagen, die ist halt Gamerin, die ist halt Streamerin, die hat Game Development gemacht, also war bei einer großen Spieleentwicklerin. Sieht, finde ich persönlich auch noch toll aus. Leider viel zu jung für mich, leider. Also, ne, ihr braucht nicht den alten, hechelnden Krömer ertragen. Aber eine ganz tolle Frau und mein Gedanke ist immer so, wenn ich ihr zugucke, Mensch, warum finde ich keine Person in meinem Alter, die genau diese Hobbys hat? Das ist schwierig, ne?
Schade. Du musst halt rausgehen, ne? Also immer hier in der Wohnung sitzen sie nicht.
Ja. Rausgehen. Das Problem ist, dass ich glaube, diese Personen auch nicht rausgehen. Das ist das Problem.
Oh, Gaming ist so hart in der Mitte angekommen. Ne? Es gamen so viele Menschen mehr als jemals zuvor. Und ja, dann ist es ja auch noch so eine Sache, dass man sein Hobby halt teilt und Menschen ranführt. Meine Frau war ja auch nur so eine richtige Hardcore-Casual-Gamerin, die in ihrem Leben. Okay. Naja, also die.
Ja, ich verstehe, wie du meinst. Ja, ja.
Du weißt, was ich meine. Sie hat wirklich nur Casual Games gespielt, bla bla bla, aber diese
Ausbildung. Aber das Hardcore. Ja.
Aber das Hardcore. Und dann so im Laufe der Ehe und Beziehung und was weiß ich nicht, da hat sich das richtig rauskristallisiert. Und zum Beispiel die letzten 3 Wochen sitzt Ashley hier immer abends. Ashley, wie heißt das Spiel, das du immer spielst? Moonlight Peaks. Das ist so ein Stardew Valley meets Harvest Moon meets Animal Crossing mit Vampiren oder so. Und dann sitzt die hier abends, ne? Die frisch gebackene Doktorandin und keine Ahnung, farmt irgendwas. Ja, dankeschön. Also Steve says, congratulations, my love. Thank you. Ja, sie sagt, fick dich.
What?
Ja, das Mikro ist jetzt besser. Du kannst jetzt nicht hören, wenn sie Danke sagt. Ich glaube, ich habe es richtig eingestellt.
Ne, ich habe irgendwas gehört, aber nicht laut. Wie dem auch sei. Ihr Lieben, wir machen mal Schluss für heute. Nächste Woche dann mit Valera. Das wird ganz toll. Und danke, Bono, dass du mal wieder uns den Arsch gerettet hast und kurzfristig danke, eingesprungen Bono. Bist. Und Bono, wir haben dich lieb. Und nächste Woche dann in der Community geht's weiter. Danke fürs Reinhören. Ciao, ciao. Genießt die kalte Woche, die kühlere Woche im Norden. Ciao, ciao.
Und nehmt eure Vitamine bitte weiter.
Nein, tut es nicht, nur um Bono einen reinzuwürgen. Ciao. Ey.